das war der Punkt, wo du gemerkt hast, 3,5 Jahre Schmerz haben sich gelohnt. Ich habe 30 Minuten bekommen. Es war gegen die dritte Mannschaft von Frankfurt. Du kommst rein, steht 3-1 für Frankfurt. Nach 2 Minuten habe ich einen Elfmeter rausgeholt. Stand 3-2. Ich habe in der 85. Minute das 3-3 selber geköpft und in der 92. Minute die Flanke zum 4-3 gegeben.
Pur der HSV, der HSV-Podcast.
Moin und herzlich willkommen, liebe HSV-Fans, zu einer neuen Folge unseres offiziellen HSV-Podcasts Pur der HSV. Und zu dieser begrüßen euch auch dieses Mal wieder meine Wenigkeit Thomas Husmann und mir gegenüber sitzend mein geschätzter Kollege Lars Wegener. Moin Lars.
Moin Tom.
Es ist die 36. Folge und ja, da haben wir eine Premiere. Und zwar dürfen wir zum allerersten Mal eine Spielerin von den HSV-Frauen bei uns begrüßen. Es ist zugleich die erfahrenste Akteurin im Kader der HSV-Frauen, 107-fache Bundesligaspielerin, 15 Jahre im Frauenfußball unterwegs. Wir begrüßen sehr herzlich Jubina La, Linksverteidigerin. Schön, dass du hier bist. Willkommen in der Sendung.
Moin.
Jubina, du hast eine sehr bewegte Geschichte zu erzählen und wir lieben hier bei uns im Podcast solche Geschichten und darauf werden wir gleich sehr ausführlich auch zu sprechen kommen. Aber Stichwort Premiere zum Einstieg. Es steht auch ein ganz besonderes Spiel für die HSV-Frauen jetzt an. Am 12. Februar, nächsten Mittwoch, 18.30 Uhr, DFB-Pokal-Viertelfinale und Premiere, Novum deshalb, weil ihr zum allerersten Mal im Volksparkstadion spielt. 12.000 Zuschauer sind bereits am Start und auch wir haben hier innerhalb des Clubs ganz große Vorfreude auf diesen Kracher gegen Borussia Mönchengladbach. Deshalb die Einstiegsfrage liegt auf der Hand eine Woche vorher. Ja, wie groß sind das Kribbeln und die Vorfreude?
Bei mir grundsätzlich würde ich sagen, es ist das Highlightspiel meiner Karriere. Also als ich mit 17 ja schon mal das erste Mal beim HSV war und du dann hier das erste Mal vor diesem Stadion stehst und dann auch diese Fans das erste Mal erlebst, wie sie bei den Männern sind, ist es so, du möchtest auch einmal diese Atmosphäre erleben. Und als ich dann zurückgekommen bin, jetzt ja 2023 wieder zum HSV, war so, das noch einmal jetzt am Ende meiner Karriere erleben zu dürfen, nachdem mir das Pokalfinale einmal verwehrt geblieben ist, war so, das könnte das große Highlight meiner Karriere werden und jetzt darf ich es erleben und das ist so pure Vorfreude.
Klingt zum Start schon mal richtig sensationell, dass du sagst, das ist vielleicht sogar nochmal ein Karrierehöhepunkt. Wie sehr merkt man denn die Bedeutung des Spiels jetzt eine Woche vorher? Was ist anders?
Anders ist, dass die Medienpräsenz natürlich viel, viel größer geworden ist uns gegenüber. Der HSV nochmal super viel reinpusht, um uns sichtbar zu machen. Sowohl über die Social-Media-Kanäle, eben aber auch diese Möglichkeit jetzt hier mit dem Podcast uns zu geben. Werbetermine, die wir wahrnehmen können, auch viele verschiedene aus der Mannschaft. Das ist schon zu dem, was vorher erlebt worden ist, jetzt nicht beim HSV, aber grundsätzlich in der Frauen-Bundesliga, bei den Vereinen oder man sieht es ja auch in mehreren Vereinen, die jetzt immer mehr weiter ihre Frauen pushen. Ein großer Schritt für uns.
Ist das etwas, was dir dann auch Spaß macht und du das auch aufsaugst und auch jede Minute dann genießt auch diese Aufmerksamkeit oder sagst du eher, oh, ich konzentriere mich eigentlich eher auf den Sport?
Zweigeteilt. Also die Fußballerin Jubina, die genießt das und das gehört irgendwie, finde ich, auch dazu. Man sieht das ja immer bei den Männern und man möchte ja dann irgendwie auch so dem nacheifern. Man hat ja bis jetzt immer nur diese Role Models im Männerbereich gehabt und was müssen die alles mitbringen, um das zu erleben? Und da gehört auch die Medienpräsenz dazu. Wie musst du dich dort präsentieren und wie eben nicht? Und das hatten wir im Frauenbereich bis, sagen wir mal, die letzten 3 Jahre überhaupt nicht. Und jetzt müssen wir da halt reinwachsen. Und die private Jubina, die ist eher so, muss das jetzt sein? Ich würde eigentlich gerne meine Vorbereitung auf die Spiele treffen. Aber es gehört dazu und es ist auch super wichtig.
Und ist das dann auch der Grund, warum es ein besonderes Spiel für dich jetzt auch schon im Vorwege ist, dass du sagst, das ist Karriere-Highlight, obwohl ich mehr als 100 Bundesligaspiele schon auf der Uhr habe und auch tolle und bewegende Momente da bestimmt genossen habe?
Highlight ist es für mich, weil ich als kleines Mädchen, warum ich angefangen habe, Fußball zu spielen, um sowas zu erleben, bei dem Verein, bei dem du unter Vertrag stehst, in diesem großen Stadion spielen zu können. Also natürlich, das damals das Pokalfinale zu erreichen mit Freiburg, ist es aber nicht dein Stadion. Du hast das Highlight-Spiel gehabt gegen St. Pauli, aber es ist nicht dein Stadion. Und jetzt ist es dein Stadion, es ist dein Zuhause. Dafür hast du gearbeitet, dafür hast du nicht nur die letzten Wochen gearbeitet oder nur die Pokalspiele, sondern du hast über Jahre gearbeitet darauf. Und deswegen ist das so ein Highlight für die Karriere.
Was verbindest du grundsätzlich mit diesem Stadion?
Der erste Moment für mich, um zu verstehen, es könnte für mich nach ganz oben gehen. Also auch Bundesligaspielerin zu werden, so dieses Erlebnis Fußball nicht nur als Hobby möglicherweise irgendwann machen zu können, sondern der HSV, und der HSV hat mir damals diese Möglichkeit gegeben, mein Talent zu fördern, auszuschöpfen und mich zur Bundesligaspielerin gemacht.
Einer, der das Volksparkstadion auch schon länger sein Zuhause und seine Heimat nennt, der hat bei uns die erste Frage an dich.
Hey Jobina, hier ist der Tom. Ich hätte eine Frage an dich. Und zwar, die Aufstiegsspiele habe ich verfolgt. Da war schon eine geile Kulisse. Ihr habt da Millern-Tor im Pokal gewonnen. Das war bestimmt auch nicht schlecht. Aber jetzt kommt der ultimative Kracher in unserem Stadion, in unserer Heimat sozusagen. Bereitet ihr euch darauf anders vor? Habt ihr ein paar andere Abläufe? Trainiert ihr vielleicht noch da? Das würde mich mal interessieren. Ganz lieben Gruß und natürlich viel Erfolg beim Spiel. Ciao!
Keeper Tom Mickel, HSV Urgestein, mit der Frage, wie sehr sich die Abläufe sportlicher Natur verändern.
Sportlicher Natur ändert sich nicht großartig viel. Wir haben ja jetzt am Samstag eben auch noch den Saisonauftakt gegen Union Berlin, was super wichtig ist. Wir wollen aufsteigen in die erste Liga und da dürfen wir kein Spiel verlieren, kein Spiel verpassen. Von daher ist es so, du kannst dich nicht groß anders vorbereiten. Der erste Schritt ist jetzt im Union Berlin und danach haben wir den Mittwoch mit dem Highlight-Spiel. An dem Tag werden sich die Abläufe ein bisschen ändern, damit wir auch natürlich geschlossener sind. Wir haben ja immer noch auch ein paar Berufstätige, ein paar Schüler, dass wir da mehr zusammenrücken, näher zusammen sind, uns gemeinsam eben auf das Spiel vorbereiten. Aber von den Trainingseinheiten her oder so bleibt alles beim Alten.
Und bei den persönlichen Sachen, bereitest du dich anders darauf vor? Hast du generell Abläufe, die immer wieder gleich sind vor Spielen, Rituale, die dann auch so kommen? Oder ist es jetzt auch schon in deinem Kopf, dass vielleicht etwas anders gemacht wird bei dir?
Ich habe mehrere Rituale tatsächlich. Also vor einem Spieltag, an einem Heimspieltag, habe ich immer ein ganz spezielles Essen, was ich definitiv mir immer kochen werde. Das werde ich auch eben an dem Dienstag machen. Das mache ich jetzt auch am Freitag. Dann ist es tatsächlich eine Umstellung, dass du halt erst um 18.30 Uhr spielst. Unsere Spiele normalerweise sind um 11 Uhr, 14 Uhr, 13 Uhr, so in dem Dreh, dass du natürlich einen ganzen Tag vorher hast und da erstmal gucken musst, wie bereitest du dich dann am besten vor. Aber nach all der Zeit würde ich sagen, ich habe jetzt schon Abläufe drin, dass ich sage, okay, ich sollte 3 Stunden vorher noch das und das essen oder ich sollte gucken, dass ich irgendwie versuche, mal länger zu schlafen, weil ich bin grundsätzlich ein Frühaufsteher und dann wird aber die Zeit bis 18.30 Uhr zu lange, aber ja, das kann man alles relativ schnell anpassen.
Was ist es für ein Essen?
Ich mache mir immer Lachs mit Süßkartoffel und dann gibt es halt die Süßkartoffel mal als Püree, mal als Süßkartoffelpommes oder ich hatte auch schon Baked Sweet Potato mit Sour-Cream-Soße und Gemüse.
Klingt schon nach Routinen und Ritualen. Wie sieht es am Spiel selbst aus? Gibt es da auch nochmal was Besonderes? Linker Schuh zuerst?
Linke Seite komplett zuerst. Sowohl Schiemannschoner, Stutzen, Socken, Schuhe, es ist immer die linke Seite zuerst. Dann bin ich ein großer Verfechter von Wärmesalbe und Voltaren-Creme. Die gehört bei mir einfach dazu mittlerweile. Aber sonst habe ich keine großen Rituale.
Wo kommt die Salbe hin? Komplett Beine oder?
Rücken und Oberschenkel, ja.
Gibt es die Rituale schon eigentlich immer oder haben die sich entwickelt? Sind die stärker geworden?
Die haben sich entwickelt. Also linke Seite hat angefangen 2012, als ich meinen ersten Kreuzbandriss gehabt habe. Dann war das irgendwie so, okay, du ziehst erst die linke Seite an, dann ist die auf jeden Fall safe, so nach dem Motto. Da kann jetzt nichts mehr passieren. Die Wärmesalbe und Voltaren-Creme kamen jetzt so die letzten 2 Jahre, würde ich sagen, dazu. Als man dann halt schon merkt, okay, mit 33 du brauchst noch ein bisschen mehr Unterstützung, ist nicht mehr alles so geschmeidig, dann wahrscheinlich ist auch vieles einfach nur eine Kopfsache und eigentlich bräuchte ich es gar nicht, aber es gibt mir ein gutes Gefühl, deswegen mache ich es.
Hört sich nach vielen sportlichen Vorbereitungen und medizinischen Vorbereitungen auch an. Gibt es auch noch was für den Kopf, wie du sagst? Also immer das gleiche Lied, also oder noch andere Ticks?
Ich habe eine Playlist, die ich tatsächlich vorm Spiel immer höre und ein Lied, was ich so als allerletztes höre. Aber das muss ich tatsächlich sagen, ist in den letzten Monaten eher eingeschlafen. Das habe ich gar nicht mal so krass verfolgt.
Welches Lied ist das? Verrätst du das? Oder ist das?
Von Elton John ist es, I'm Still Standing.
Okay. Hintergrund wahrscheinlich auch in deiner Vergangenheit. Wir kommen später auch nochmal auf deinen Werdegang zu. Wir wollen noch einmal beim Stellenwert dieses Spiels bleiben und dazu hat auch jemand eine Frage.
Hallo Jobs, hier ist Brüggi. Ich habe gehört, du bist heute zu Gast im Podcast. Und da wir ja schon vor 15 Jahren beim HSV zusammengespielt haben, lautet meine erste Frage: Was würdest du sagen, ist im Vergleich damals und heute gleich geblieben? Und was hat sich heute verändert? Zweite Frage: Erinnerst du dich noch, als du mir damals in der Schule bei meinem Projekt, in Anführungsstrichen, geholfen hast? Erzähl den Leuten doch nochmal, was du außer dem Fußball noch so an Talenten versteckst. Liebe Grüße!
Ja, das war Nina Brüggemann, mit der du lange zusammengespielt hast und ihr euch auch schon ewig kennt.
Ja, also verändert hat sich auf jeden Fall natürlich die Medienpräsenz. Du musst leistungsfähiger sein, resilienter sein, du musst dich aber auch anders vorbereiten. Also der Fußball an sich ist komplett anders geworden, schneller geworden, sei es die Spielerin, es ist gefühlt, die Dichte ist auch größer geworden. Du musst dich irgendwie versuchen, von der Masse abzuheben. Und gleich geblieben ist die Leidenschaft zum Fußball. Also ich glaube, jede Spielerin trägt heute noch genauso diese Leidenschaft, wie wir sie früher mitgebracht haben in sich.
Welche Rolle spielt die Zuschauermenge für dich? Also wir haben ja schon gehört, auch eben bei dem Einspieler von Tom, gab jetzt auch einige Partien ja schon im HSV-Dress mit reichlich Zuschauern, jetzt warten 12.000 da auf uns am nächsten Mittwoch und es gibt zugleich aber ja auch einige Spiele, auch Ligaspiele, die finden nur vor wenigen 100 Zuschauern statt. Was macht das für einen Unterschied?
Es ist eine Umstellung, also wir können so auf dem Feld ja locker miteinander kommunizieren, du musst dich nicht unbedingt anschreien, aber beim Spiel in St. Pauli hast du natürlich auch schon gemerkt, dass du über Kommunikation nicht wirklich weit kommst. Das heißt, du musst erst sonst grundsätzlich noch lauter sprechen, aber du musst auch mehr in dem taktischen Verständnis viel präsenter als Mannschaft, kompakter arbeiten, damit du diese nonverbale Situation überstehen kannst.
Nimmt man die Menge wahr an Zuschauern, also du persönlich jetzt, oder ist es am Ende, ich bin so im Tunnel, dass es eigentlich egal ist, ob 10, 100 oder 10.000?
Auf dem Feld nicht mehr. Also ich nehme sie auf dem Feld nicht mehr wahr, außer halt eben über diese verbale Situation, dass du halt nicht mehr mit deiner 10 Meter vor dir stehenden Spielerin kommunizieren kannst, um ihr zu sagen, geh noch mal einen Meter nach links oder geh noch mal einen Meter nach rechts. Also du musst schon richtig laut werden und sie anschreien, damit es überhaupt ankommt. Aber jemandem diagonal übers Feld noch was zu sagen, ist fast nicht möglich. Aber die Masse an sich kann dich auch ganz anders anpeitschen, dass du einen Pressing nicht nur von deinen Mitspielern gepusht bekommst, sondern auch von der Masse. Und das ist nochmal, das gibt dir ein ganz anderes Gefühl. Und da kriegst du das natürlich schon auch mit, dass das was mit dir macht, auch wenn da 12.000 dich dann anschreien werden.
Und das Gegenteil, wenn es jetzt zum Beispiel am Millern-Tor auch 10.000 waren, die einen auspfeifen oder?
Sowas liebe ich.
Ja?
Ja. Da. Ja, also sowas ist genau mein Ding.
Das weckt
also,
den Ehrgeiz, den ja, zeige ich jetzt und genau. Allen das.
Ja, also jetzt erst recht oder dieses so, ihr seid zwar gegen mich, aber versucht, also mental kommt ihr nicht an mir vorbei. So, da ist mir, ich bin die entscheidende Person hier auf dem Feld. Was ihr da draußen sagt, das ist zweitrangig für mich, aber euch jetzt nochmal zu zeigen, dass es halt eigentlich alles Müll ist, würde ich mal sagen, so in Anführungszeichen, was ihr da behauptet oder was ihr reinschreit, das gibt einem schon eine innere Befriedigung.
Und das stärkt dann auch einfach in, ja, der, in den Leistungen. Das ist sehr interessant. Gibt ja wahrscheinlich auch viele, die das vielleicht auch genau andersrum erleben mit sich selber. Aber das war von dir, bei dir auch schon von Anfang an so, oder ist es auch eine Entwicklung gewesen?
Eigentlich seitdem ich Kind bin, weil ich viel Gegenwind erfahren habe. Also ich habe lange bei den Jungs gespielt, das war so meine Wohlfühloase. Ich habe mit denen seit der E-Jugend zusammengespielt, bis hoch zur C-Jugend und dann noch ein Teil B-Jugend Hessenliga. So. Ich habe da immer meinen Wohlfühlplatz gehabt. Und als es dann zu den Frauen ging, wurde mir ganz oft gesagt, so, du wirst nicht Bundesligaspielerin, du bist zu klein dafür, du bist zu langsam dafür, du bist zu schmächtig dafür. Und daraus ist es dann gekommen, immer dieses, okay, du sagst mir was Negatives, damit arbeite ich und ich werde es dir beweisen, dass ich es halt besser kann oder dass ich es halt wert bin, dass man eigentlich auf mich setzt. Und daher kam das halt auch, dass mich so Fans, ja gut, ihr wollt mich runtermachen, dann zeige ich es euch halt, dass es jetzt halt einfach nicht richtig ist so.
Sehr interessant. Kommen wir gleich noch ausführlich darauf zu sprechen. Beim zweiten Einspieler gerade war noch eine Frage, die wir auch beantwortet wissen möchten. Und zwar das mit dem Schulprojekt.
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr, was das Projekt war. Grundsätzlich aber weiß ich nicht, ich glaube, sie möchte darauf hinaus, dass ich ziemlich gut mit Zahlen bin. Und ich halt auch juristisch sehr, also ich liebe Gesetze, ich liebe Steuern tatsächlich, was wenige mögen. Buchhaltung, Steuern, das ist so mein Ding, Zahlen, Ordnung. Aber auf was jetzt genau hinaus wollte, ich weiß es nicht mehr, bei was ich hier geholfen habe.
Hörte sich eher so an, du hast hier beim Projekt geholfen, was aber dann am Ende keine Hilfe war, sondern vielleicht irgendwas eher verschlimmbessert hat, wie man so schön sagt.
Aber ich hoffe nicht.
Nee. Also, sie sagt, hat dann schon auf deine Qualitäten im Bereich auf Zahlen zugegriffen.
Ja, ich hoffe, dass sie das meinte, dass ich da einfach so meinen zweiten Werdegang und mein zweites Leben habe.
Hoffen wir auch. Dritter Aspekt bei dem Einspieler noch. Jobs war die Begrüßung zum Start. Spitzname?
Jopsi,
okay.
Ja, früher war das mein Spitzname, aber ich hatte auch schon unheimlich viele Spitznamen. Welche? Er hat sich jetzt zum Glück hier in der Mannschaft nicht durchgesetzt. Brügge ist die Einzige, die das noch sagt und ich bin auch fein damit. Ich hatte Jojo, ich hatte Bina, ich hatte Jobi, Jo. So, jeder sucht sich da irgendwie so ein bisschen was aus.
Aktuell ist es welcher in der Mannschaft?
Jo, würde ich sagen, ja.
Wir wollen ein bisschen zu den Anfängen, zur Kindheit springen, was du eben schon angedeutet hast. Und da vielleicht auch nochmal, Jubina ist jetzt auch nicht der gewöhnlichste Name. Was hat das für einen Hintergrund?
Den einzigen Hintergrund, den ich kenne, ist, dass meine Eltern schon im Krankenhaus waren und da lief ein alter Schwarz-Weiß-Film und da tauchte der Name Jubina auf und dann wurde es Jubina und nicht Jana.
Auch eine gute Erklärung. Geboren bist du in Kleinzimmern? Ein Stadtteil von Großzimmern, was wir bei der Recherche auch schon mal so ein bisschen lustig fanden, irgendwie, dass es Kleinzimmern, Großzimmern gibt. Und das ist östlich von Darmstadt gelegen. Nimm uns mal so ein bisschen mit. Wie bist du da aufgewachsen? Welche Kindheitserinnerungen sind da?
Also, Kleinzimmern ist ein ziemlich kleines Dorf. Wir hatten dort, ja, es war damals eine Neubausiedlung. Du bist mit allen Kindern irgendwie so in derselben Straße. Es war eine Spielstraße. Du bist in den Kindergarten gemeinsam gegangen, bist in die Grundschule gemeinsam gegangen. Unsere Grundschule bestand aus 2 Lehrern. Wir waren 6 Kinder in der Klasse. Also es ist ziemlich klein gewesen. Und wir hatten halt unseren kleinen Dorfverein Kleinzimmern, SV Viktoria Kleinzimmern. Und da habe ich angefangen, Fußball zu spielen.
Das war auch die erste Wahl schon? Oder welche Sportarten gab es noch? Welche?
Vieles. Ich habe Handball gespielt, bin geritten, ich habe eine Zeit lang mal ein bisschen Kartfahren probiert, Schwimmen, Triathlon, Leichtathletik.
Ja. Bist du dann beim Fußball hängen geblieben oder war es von Anfang an die Leidenschaft, als du schon in jungen Jahren in den Verein eingetreten bist?
Am Anfang tatsächlich habe ich nicht gedacht, dass ich Fußball bis zum Ende durchziehe. Es war auch mehr dieses, mein Bruder wollte nicht alleine zum Probetraining gehen, also ist man als große Schwester mitgegangen und dann ist man da irgendwie geblieben. Ich fand das Schwimmen aber auch immer ziemlich cool und auch Leichtathletik und Triathlon. Dann ging es aber darum, was machst du jetzt? Also ich war 15 Jahre und dann ging es so darum, willst du irgendwas jetzt spezieller machen oder einfach breit gefächert bleiben? Und dann war es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, Mannschaftssport und dieses Gruppengefüge möchte ich eher als diesen Einzelsport im Schwimmen oder in der Leichtathletik.
Du hast vorher aber auch schon im Verein Fußball gespielt oder ist die Entscheidung dann erst mit 15 richtig gekommen? Du hast eben vorher schon gesagt, du hast lange Jahre dann auch in der Jugendmannschaft gespielt, mit Jungen dann.
Ja, also ich habe mit 6 Jahren ungefähr dann angefangen bei SV Viktoria Kleinzimmern. Da bin ich hoch bis zur D-Jugend, C-Jugend. War immer eben bei uns im Dorfverein und dann bin ich in den nächsten Schritt gegangen nach Münster und Dieburg. Dann kam diese Parallelbescheinigung dazu, dass du ja Frauen oder Mädchen und Jungs spielen kannst mit dieser Zweipassregelung. Da war ich dann in Jügesheim und dann kam, okay, also jetzt durchziehen und nach Frankfurt wechseln und dann halt nur noch Frauenbereich oder das Ganze halt sein lassen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte das in Frankfurt jetzt nochmal probieren. Habe dann da eben in der U16, damals hieß es noch U16-Bundesliga gespielt. Dann dritte Frauen, zweite Frauen und dann hieß es halt, okay, in die Bundesliga wird es nicht lang.
Und welche Erinnerung hast du an die ersten Vereinserfahrungen als in der jungen Mannschaft? Da kann man sich ja vorstellen, da muss man sich ja auch ordentlich durchboxen wahrscheinlich und hat dann vielleicht auch mit Klischees noch zu tun gehabt.
Überhaupt nicht. Also ich hatte auch einen Trainer, der mich da unheimlich supportet hat. Der hat mir auch Trainings, also natürlich in der E-Jugend jetzt noch nicht so, aber danach hat er gesagt, so, okay, wenn du als Mädchen dich durchsetzen möchtest, dann darfst du heute Tore nur mit links schießen oder du bist verpflichtet, heute nur Pässe mit links zu spielen. Also er hat mir das früh beigebracht, beidfüßig zu sein, damit ich mich bei den Jungs durchsetzen kann. Er hat auch mein erstes Bundesliga-Trikot bekommen. Also wir sind auch heute noch im Kontakt und bin ihm da auch unheimlich dankbar, dass er mir halt diese Förderung gegeben hat, anstatt halt einfach zu sagen, ja, Mädchen hat eigentlich bei uns nichts zu suchen, was heute ja auch noch existiert. Weshalb früh ja auch die Mädels schon in die Frauenbereiche gehen.
Hat dich die Förderung besonders motiviert, dann da auch weiterzumachen, weil du die vielleicht auch woanders in anderen Sportarten nicht so hattest oder anders erfahren hast, durch auch Trainer vielleicht?
Ja, im Schwimmen bist du ja natürlich einzeln für dich verantwortlich. Da hast du nicht, dass du dich gegen jemanden durchsetzen musst. Da bist du so, okay, bin ich jetzt die Schnellste oder bin ich nicht die Schnellste? Da kommen wir aus einer relativ guten Schwimmerfamilie, weshalb wir schon, meine Schwester auch gut, eine richtig gute Schwimmerin gewesen ist und wir im Schwimmen uns nicht wirklich groß durchsetzen mussten. Aber beim Fußball oder auch gerade eben durch diese Förderung hast du halt gemerkt, so, wenn ich das wirklich mache, es hat Sinn. Und das hat mich irgendwie begeistert, dann halt auch da dran zu bleiben und dem Ganzen zu vertrauen.
Wie präsent war denn damals so Ende der 90er, Anfang der 2000er, also rund um die Jahrtausendwende, für dich Frauenfußball?
Fast gar nicht. Also es lief ja kaum im Fernsehen. Wir hatten, ich kann mich an eine Sache erinnern, als wir mit der Hessen-Auswahl, es gab das letzte Vorbereitungsspiel für die WM in Darmstadt von den Frauen. Da durften wir in der Halbzeit eine Halbzeitshow aufführen, wo wir ein bisschen Passspiel gemacht haben und ein paar Dribblings. Aber wie alt war ich? 12, 13. Das war so das Highlight, wo du das erste Mal so die Berührungspunkte hattest. Da hatte ich gerade ein paar Fußballschuhe neu und war dann nach dem Spiel, okay, jetzt lasse ich sie mir unterschreiben. Mama hat aus allen Wolken, wie kannst du nur die neuen Schuhe? Und jetzt müssen wir ja schon wieder neue Schuhe kaufen und so. Aber danach hatte ich wenig Berührungspunkte, richtig so mit dem Frauenfußball.
Weißt du noch, wer damals unterschrieben hat?
Ja, alle: Birgit Prinz, Kerstin Garefrekes, Batusiak und wie sie alle hießen, also Nia Künzer. Also das war schon diese Top-Frauennationalmannschaft, die danach ja auch erstmal im Gedächtnis geblieben ist. So. Aber so richtig, dass ich das wahrgenommen habe, über dass ich bei Spielen war oder mir das auch im Fernsehen angeguckt habe, wenn man. Habe ich nicht.
Das passt dann. 2003 war der WM-Sieg. Da warst du 12. Das war dann wahrscheinlich auch genau die Zeit. Waren das dann auch die Vorbilder, auf die man geguckt hat? Oder auf die du geguckt hast?
Nee. Also bei mir waren, wenn dann tatsächlich einfach immer nur Männer präsent als Vorbilder.
Wer waren dort die Vorbilder?
Also, weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf.
Ach, hier ist alles erlaubt bei uns im Podcast.
Also ich bin auch Dortmund-Fan tatsächlich. Seit Kindheitstagen war für mich immer Dortmund so die präsente Mannschaft und da natürlich so die ersten dann halt so mit Schmelzer, Großkreuz, das waren so Pisscheck, die Abwehrspieler, die mich dann halt auch interessiert haben. Natürlich vorher mit Koller und mit Ricken und so. Die Zeit habe ich ja auch noch miterlebt. Oder ja, das war schon Rosicki. Das sind so meine Vorbilder gewesen, weil auch Dortmund ja jetzt nicht die Mannschaft gewesen ist, die immer sich einfach das Neueste eingekauft hat, sondern dann holst du halt einen Pisscheck aus Polen, der halt irgendwie, oder in Kuba, die keiner kennt und auf einmal gehen die halt so durch die Decke. Und das war so das, was ich selber auch erleben wollte. So, keiner kennt mich, aber ich möchte es halt zeigen, dass ich es drauf habe.
War dann ja auch genau die erfolgreiche Ära rund um Jürgen Klopp, 2012, 13. Ich kann da mitfühlen, habe auch eine BVB-Vergangenheit, weil ich da aus der Nähe komme. Also alle Namen, die du gerade genannt hast, lassen meine jetzt auch ein bisschen höher schlagen. Viel Orientierung also am Männerfußball gehabt, auch wenn die Frauen ebenfalls sehr erfolgreich waren. Wann kam der Punkt, wo du für dich trotzdem irgendwie vor der Entscheidung standest oder auch dir den Traum hattest, da auch mal hinzukommen, also auch mal eine Birgit Prinz zu werden und das halt zu forcieren auch? Und wie unrealistisch ist das damals und hast du es gefühlt oder nicht?
Also der erste Traum war ja für mich grundsätzlich immer eher zu sagen, ich möchte in so einem Stadion wie Dortmund spielen. Und gar nicht irgendwie den Frauen nachzueifern, weil ich diese Verbindung nicht wirklich hatte. Also ich sag ehrlich, bis ich Bundesliga gespielt habe, habe ich kein Bundesligaspiel geschaut bei den Frauen. Weil es aber auch nicht diese Präsenz hatte und ich mit meinem eigenen Sport so beschäftigt war, dass ich ja gar nicht die Zeit hatte, jetzt an einem Wochenende nochmal zu einem Spiel zu gehen, um mir das anzugucken, weil es ja aber auch noch nicht im Fernsehen lief, der Frauenfußball. Das heißt, mein Traum war eigentlich immer, in so einem Stadion wie die Männer zu spielen. So richtig präsent geworden, dass ich das eigentlich doch möchte, war, als eben Frankfurt mir damals gesagt hat, okay, bei uns wirst du keine Erstligaspielerin. Was auch zu dem Zeitpunkt, die waren dominierend in komplett Deutschland, verständlich war, dass ich nicht dort in die erste Mannschaft komme. Die hatten das Geld, sich auch dann die großen Stars zu kaufen mit Ellie Krieger und wie sie alle hießen. Vollkommen verständlich. Und war dann an dem Punkt, höre ich jetzt wirklich auf? Und hatte die Entscheidung eigentlich auch schon für mich getroffen. Und dann kam an Weihnachten mein Vater und hat gesagt, ich hätte da eine Möglichkeit, ich weiß ja, du möchtest irgendwann auch mal in Hamburg leben. Ich habe dir ein Probetraining organisiert, wenn du das haben möchtest. Und dann war ich hier im Januar zum Probetraining. Und da hat sich das eigentlich so richtig dann gefasst, okay, wenn Frankfurt das nicht möchte, dann werde ich halt diejenige, die sie am meisten ärgert.
Oh, gutes Mindset. Warum wolltest du unbedingt nach Hamburg?
Ich liebe diese Stadt. Ich finde die Freiheit hier, dieses, du hast Wald und Grün und Wiesen, aber auch du hast die Küste, du bist schnell am Wasser, du kannst so ein Dorfleben haben, weil ich finde so, jeder Stadtteil ist irgendwie so sein eigenes Dorf und dann hast du aber diese Gesamtheit Hamburg. Du kannst ja eben große Feste erleben, aber halt auch für dich sein, das bringt so alles mit.
Und warst du als Kind und Teenager schon mal hier? Also das muss ja irgendwo herkommen, oder? Dass man das, nee. Also
bis zum Probetraining war ich nie hier, aber ich habe das. Ja. Ich habe Reportagen und meine Mutter war immer ein großer Schiffe-Fan und hat halt natürlich ja dann, wenn die Queen Mary wieder in Hamburg angelegt hat, dann hast du das natürlich geschaut und da hat sich das so, Hamburg ist einfach, es ist so schön.
Kann ich als gebürtiger Hamburger total nachvollziehen. Auch genau das, was du gesagt hast, spüren, glaube ich, viele Hamburger so. Da sehe ich mich auch total wieder. Aber das ist sehr erstaunlich, dass man das schon spürt, wenn man Reportagen schaut. Und konntest du dich schon gut hineinversetzen in die Lebensart hier?
Ja, und natürlich hattest du ja dann auch viel Reportagen über die Reeperbahn. Und Reeperbahn bedeutet, hat für mich immer Freiheit bedeutet, du kannst sein, wer du willst. Du kannst sein, wer du bist. Es ist so, es wird nicht geurteilt darüber, es wird erlebt und es wird wahrgemacht, wenn du das sein möchtest. Und diese Freiheit ist einfach was, was mich an Hamburg immer begeistert hat.
Zurück zu den Träumen, auch in einem großen Stadion zu spielen. Mich würde nochmal interessieren, das ist ja dann damals noch gar nicht die Realität der Frauen-Bundesliga auch gewesen. Also man hätte auf höchstem Niveau halt, auch wenn man damals gespielt hätte, ja noch nicht in diesem Stadion gespielt. Trotzdem war der Wunsch, ich möchte genau das mal erleben, was damals und heute ja auch im Herrenfußball gang und gäbe ist. Also du hast die Entwicklung auch da im Grunde hervorgesehen oder
gehofft?
Gehofft.
Also du weißt ja, wenn du mit, ich bin mit 17 Jahren damals hierher gezogen und wenn alles gut läuft, hast du eine Karriere vor dir mit 13, 14, je nachdem, wann du als Frau sagst, okay, ist jetzt, oder halt auch als Mann, wann kannst du es nicht mehr, wann schaffst du es nicht mehr, wann kommen Verletzungen dazwischen, aber sagen wir mal locker 10 bis 15 Jahre hast du ja Zeit, das zu erleben. Und dann hast du auch Zeit, dass sich das ja entwickelt. Das heißt, es ist ja nichts Kurzfristiges, sondern es kann ja auch immer noch langfristig passieren. Und dran geblieben zu sein, hat sich ja jetzt gelohnt.
Das stimmt. Definitiv. Wie sehr schwingt trotzdem immer mit, den Plan B zu haben und dass das Hobby sich doch nicht in der Form zum Beruf machen lässt? Und wie hast du dich da aufgestellt?
Extrem. Also gerade im Frauenfußball ist ja nicht so, dass du davon leben kannst. Also meinen ersten Profivertrag, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, aber ich denke schon, waren 150 Euro. Und von 150 Euro kannst du nicht leben. Du hattest aber auch damals die Möglichkeit, natürlich nebenher Schule fertig zu machen. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht als Steuerfachangestellte, bin dann in ein Jurastudium gegangen, aber ich habe auch nebenher immer gearbeitet. Wir hatten ja spätabends Training, das war ja das Gang und Gäbe, dass du arbeiten gehst und danach halt dein Hobby, Fußball, so wie jeder im Amateurbereich das eigentlich macht. So war es ja auch für uns. Deswegen konntest du nebenher arbeiten, du konntest deine Ausbildung machen und dann Fußball spielen. Mhm. Und das merkt man halt auch, dass sich das jetzt wandelt. Und es ist auch richtig so, weil diese Doppelbelastung schon enorm ist.
Hat sich das damals schon gewandelt, als du dann die Chance hattest, Bundesliga zu spielen, weil du dann ja im Grunde ein Hobby zu deinem größten Schwerpunkt des Alltags machen musstest und nicht mehr die berufliche Ausbildung, sondern worauf du aber eigentlich finanziell setzen müsstest?
Nee, also bis 2016 habe ich immer 40 Stunden nebenher gearbeitet. Dann gab es eine Zeit, wo ich 20 Stunden gearbeitet habe, weil ich aber eben auch noch Jura studiert habe und gesagt habe, mehr als 20 Stunden Jurastudium und Fußball funktioniert halt nicht. Jetzt arbeite ich 30 Stunden nebenher und es ist an der Grenze. Ich würde es so, glaube ich, nicht nochmal machen. Aber man hat sich halt auch über die Jahrzehnte dann auch einen Standard aufgebaut, wo du jetzt nicht sagen kannst, ich will jetzt wieder in meinen Studentenstatus zurück.
Wie sehr hadert man damit, wenn man neben dieser Traumerfüllung 40 Stunden die Woche normal weiterarbeitet und sich nicht so 100% auf das eine konzentrieren kann, wie es halt ein Profi machen kann?
Du findest Möglichkeiten, dass du es trotzdem machen kannst.
Die sehen wie aus? Nimm uns mal mit. Das muss ja wahrscheinlich mit sehr viel Eigendisziplin und frühes Aufstehen, Extraschichten zusammenhängen.
Ja, also heute war zum Beispiel für mich der Tag, dass ich musste um 4 Uhr aufstehen, damit ich um 5:30 mit der Arbeit anfange, damit ich halt dann heute hier sein kann. Weil man möchte das ja dann auch erleben. Also natürlich sagst du dann, okay, dann fange ich halt früher an mit der Arbeit, damit ich das alles irgendwie auch mitnehmen kann, weil das ist was du nur einmal erleben kannst. Danach kann ich Stunden nachholen. Danach kann ich anfangen, mich hinstellen und sagen, okay, jetzt arbeite ich wieder in Vollzeit, aber diese Fußballzeit erlebst du nur einmal. Also war, auch wenn es finanziell oft der Job meine Nummer eins war, meine Priorität immer der Fußball. Und danach richtest du es halt aus. Dann fängst du an, abends noch um 10 vorzukochen, damit du am nächsten Tag auf der Arbeit natürlich auch die richtigen Sachen hast, weil in einer Stunde Mittagspause kannst du dich nicht noch hinstellen und kochen. Damals hat man auch noch nicht an Homeoffice gedacht und du warst ja irgendwie auch in der Ausbildung. Also es ist vieles getaktet und ich bin da halt aber auch ein großer Monk. Also ich bin so, ich achte sehr darauf, was ich esse, wann ich es esse, wie viel ich esse, wann ich schlafen gehe. Ich habe auch einen Schlafrhythmus, so, den ich eigentlich auch beibehalten möchte. Ist jetzt gerade ein bisschen schwierig mit Wintertrainingszeiten und je nachdem, wann und wie wir trainieren und aber grundsätzlich bin ich da sehr.
Und würdest du sagen, dass der Punkt Disziplin eigentlich noch wichtiger in dem Fall ist als Talent, weil man ja im Grunde nur über die Disziplin und über die Abläufe und nochmal extra Meter gehen, sowohl im beruflichen als auch im sportlichen, nur dadurch eigentlich erfolgreich wird?
Ich glaube, es wandelt sich. Früher war das der Fall. Also wie strukturiert und diszipliniert bist du, dass du das beides unter einen Hut bekommst? Jetzt, wo du dich immer mehr eigentlich auf den Sport fokussieren kannst, hast du Wahlmöglichkeiten, wo du sagst, okay, wenn ich das heute jetzt nicht unbedingt reinpacke, dann kann ich das aber morgen früh auch immer noch nachholen, weil ich habe ja nicht diesen Druck, dass ich morgen früh auch noch mal arbeiten muss. In der Hinsicht wandelt sich das, aber grundsätzlich ist Disziplin das, was am Ende, glaube ich, die letzten Prozent ausmacht, ob du nach ganz oben kommst oder nicht.
Wie wichtig waren damals für dich dann auch zwischenzeitlich Meilensteine, wie zum Beispiel das Bundesliga-Debüt? Du hast ja eben schon gesagt, dass dein Ehrgeiz so angestachelt war, okay, euch zeige ich es, ich werde meinen Weg gehen. Und das hast du dann geschafft, 15. August 2010 im Trikot vom HSV. Ist das dann vergleichbar mit den Jungs, die wir hier häufig sitzen haben, die sagen, boah, erster Profivertrag unterschrieben, erstes Bundesligaspiel, werde ich nie vergessen, können sich an jeden Moment erinnern, weil das so ausschlaggebend war fürs Wohlbefinden. Wie hast du das wahrgenommen?
Ich erinnere mich eigentlich gar nicht gerne an mein erstes Spiel, weil ich stand auf dem Platz und ich glaube, ich hatte 10 Minuten, eine Viertelstunde und das war so, es ging nach links, es ging nach rechts, das war, meine ich, gegen Potsdam damals.
Korrekt, beim ersten FFC Turbine Potsdam, genau, 1-4 verloren.
Ja, und es ging links, rechts und irgendwie du bist so, warte, jetzt muss ich nach hinten, doch nach vorne. Und du hattest irgendwie nicht so den Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich auch auf dem Spielfeld. Also war das für mich gar nicht so dieses Erlebnis, jetzt ist mein erstes Spiel. So, der Moment kam dann, als ich mein erstes Spiel von Anfang an gemacht habe. Ab dann wusste ich, okay, jetzt bin ich angekommen. Und jetzt bin ich auch in der ersten Liga. Das war für mich eher der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt.
Hast du zuvor dann gezweifelt nach so einem Debüt, wo man denkt, wow, es geht ja alles ein bisschen zu schnell, ich fühle mich im luftleeren Raum irgendwie?
Nicht gezweifelt. Also ich habe nicht an mir gezweifelt, sondern für mich war dann eher dieses, okay, du musst noch mehr machen. Um wirklich standzuhalten und mitzuhalten, musst du noch mehr machen, damit das halt nicht mehr passiert, weil mir war das irgendwie innerlich peinlich. Du hast so viele Monate, so viele Jahre trainiert und dann stehst du da und du kriegst nichts hin. Und irgendwie rennt das ganze Spiel an dir vorbei und da war so, nee, also so kannst du nicht Bundesliga spielen, Jubina. Also jetzt noch mal ein bisschen mehr und dann.
Hast du das immer mit dir selbst ausgemacht oder kommt da auch ein Austausch mit Weggefährten, Familie, Bekannten, Freunden? Weil das scheint ja, du hast ja eine starke Persönlichkeit, nehmen wir jetzt schon wahr.
Viel mit mir. Es gab dann einen Weggefährten, nur zwei, mit denen ich dann später in den Austausch gekommen bin, als ich dann in Leipzig war, aber davor habe ich das meiste mit mir selber ausgemacht.
Also auch die damaligen Gedanken, so ich muss hier mehr zeigen, das war dann nicht die Kritik, die gleich danach nach dem Spiel kam, sondern die hast du zu 100% selber aufgenommen.
Aber weil man auch, also meine Eltern haben mir das ja ermöglicht, also finanziell, so. Sie haben mir unter die Arme gegriffen, dass ich von meinem Schüler-BAföG, meinem kleinen Kellnerjob und meinem Kindergeld irgendwie das alles finanziert bekomme und dann willst du auch irgendwo nicht enttäuschen. Also wir waren jetzt nicht die Familie, die super viel Geld einfach frei zur Verfügung hatte. Ich glaube nicht, dass meine Eltern darunter gelitten haben, aber es war so ein intrinsisches Gefühl, du kannst nicht nur verlangen, ohne zurückzugeben. Und deswegen, jetzt hast du die Möglichkeit, du wolltest es, jetzt musst du es auch oder du musst auch abliefern.
Du musst auch zeigen, dass du dich da wirklich auch weiterhin total rein fokussierst, genau, und was wiedergibst. Okay. Spannend. Und dann in der weiteren Karriere hast du das auch als Element genommen, um dann die Wechsel zu vollziehen? Also ging es dann auch mal weiter, ich muss jetzt auch zu Lok Leipzig und zum SC Freiburg wechseln, um das zu zeigen, weil es dann in Hamburg nicht mehr der Schritt war?
Ja, in Hamburg wusste man ja, dass das früher oder später nicht mehr möglich sein wird mit der ersten Liga, dass ja die Frauen abgemeldet werden, weshalb ich dann nach Leipzig gegangen bin, weil ich eben erste Liga weiterhin spielen wollte. Ich weiß, es war ein Jahr früher als die Abmeldung, aber es war halt in dem Moment, ich hatte keinen Vertrag. Leipzig hat ein gutes Angebot gemacht, was man dann als junge Spielerin auch einfach gerne annimmt, weil man weiß, okay, dort könnte es halt länger weitergehen als das, was in Hamburg gerade der Plan ist. Dass es ein Griff ins Klo war am Ende, war jetzt halt nicht vorhersehbar. Das ist aber oft bei Wechseln einfach so. Das geht den Männern, glaube ich, genauso wie uns. Und dann war für mich, okay, Freiburg ist eigentlich, war zu dem Zeitpunkt noch ein Springer, aber doch irgendwie auch, die wollen definitiv in die erste Liga und die setzen auf ein junges Team und Freiburg ist eine schöne Stadt, warum nicht probieren? Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch in der U23-Nationalmannschaft gespielt, weshalb ich auch schon ein paar Kontakte nach Freiburg hatte, unter anderem mit Hasret Kaiçi, die ist bis heute eine meiner wichtigsten Bezugspersonen, dass die Entscheidung relativ schnell klar war, wenn Freiburg mich nehmen wollen würde, würde ich halt dorthin gehen.
Die Entscheidung ist auch rein sportlich getroffen worden. Da gab es nicht diesen Spagat, über den wir eben so ein bisschen gesprochen haben, dass man ja auch berufliche Perspektive noch nebenbei auch aufbauen musste.
Es war Bedingung. Es war Bedingung für den Vertrag damals, dass ich eine Ausbildung mache.
Von
Club Freiburg aus, genau. Und dann habe ich mir meine Ausbildung gesucht als Steuerfachangestellte und habe nebenher dort die Möglichkeit gekriegt, weiter in erster Liga zu spielen.
Ohne den Druck vom Verein, hättest du es selber auch so gemacht oder wärst du dann voll auf die Karte gegangen und ich hätte mich noch mit Nebenjobs irgendwie finanziell über Wasser gehalten?
Ohne den Verein hätte ich es nicht gemacht, weil in Leipzig habe ich auch ein Jahr lang nur Fußball gespielt nach dem Abitur. Dort waren aber auch die finanziellen Mittel, also man hat sich finanziell sehr weit aus dem Fenster gelehnt in Leipzig damals, weshalb wir nicht arbeiten gehen mussten oder ein Großteil nicht gearbeitet hat. Und in Freiburg war es dann halt wieder, du musst arbeiten, weil wir können es nicht bezahlen.
Hm. War zugleich aber für dich kein K.O.-Kriterium zu sagen, ich komme?
Nein, weil es auf jeden Fall auch sinnvoll ist. Hm. Ja. Es ist, also wenn du dir auch heute noch den Fußball anguckst, ist es ja nicht so, dass du danach, sagen wir mal, die nächsten 5 bis 10 Jahre von dem Geld, was du jetzt verdient hast, leben kannst. Das heißt, du brauchst ja auch, und Fußball ist auch ein Verletzungssport, und wenn man meine Geschichte sich anguckt, habe ich viele Verletzungen gehabt. Du brauchst eine Fallhöhe und die darf nicht zu groß sein, weil du sonst auch mit mentalen Problemen Schwierigkeiten kriegst. So, die habe ich auch durchgemacht und wusste aber am Ende des Tages, ich kann mich selber auffangen. Und das finde ich, es gibt einem eine Sicherheit, auch freier den Sport zu erleben.
Und das war dir auch damals schon in den jüngeren Jahren bewusst, dass das die Priorität haben muss oder Bedeutung haben muss?
Ich glaube, der entscheidende Punkt für mich war in der Hinsicht die Verletzung von Kim Kulik. Weil du dort gesehen hast, sie ist das Multitalent, so jeder möchte Kim Kulik in seiner Mannschaft haben. Sie wird als die neue Frau im Frauenfußball gehypt, verletzt sich bei der Heim-WM und danach ist es still geworden. Mhm. Und sie war jetzt diejenige, die ja ganz oben war und ich war nur eine, die im unteren Bereich in der ersten Liga war. Ja, wir haben damals zusammen in Hamburg gespielt, aber ihr Weg ging dann nach links, meiner ging nach rechts und wir mussten gucken, so wo steht jeder? Und dass das so einer Spielerin passieren kann, dann fängt man an darüber, finde ich, darüber nachzudenken, so, das kann mir ja auch passieren. Und ich habe nicht diese Präsenz, um dann zu sagen, okay, ja, dann werde ich halt TV-Experte. So. Mhm. Also was machst du dann? Und das war so mein Gedanke, warum ich das auch durchgezogen habe.
Also war ein wesentlicher Schlüsselmoment vielleicht sogar.
Ja.
Ja.
Ab wann kam der Zeitpunkt, dass du dir sicher warst, ich habe jetzt eine Absicherung? War das nach Abschluss des Studiums in Freiburg oder?
Ich habe 2 Wege. Also ich habe meine Fußballkarriere und ich habe meine wirtschaftliche Karriere. Und ja, ich habe eine Absicherung definitiv nach meinem Bachelor gehabt und oder auch jetzt auch immer noch, aber irgendwie reicht es mir auf der Seite halt auch noch nicht. Also mache ich halt auch da weiter oder möchte dort weitermachen, weil wenn ich das jetzt einstelle und dann sagen wir mal jetzt noch 1 oder 2 Jahre Fußball spiele, dann bin ich ja 2 Jahre wieder zurück und das ist so, also wenn, dann muss es gleich bleiben mit nach oben gehen, damit ich dann, wenn ich aus dem Fußball rausgehe, auch, sagen wir, annähernd denselben Stand im Wirtschaftsleben habe oder ich lasse es halt und muss dann aber damit klarkommen, dass ich halt 2 Jahre Berufserfahrung oder Bildungserfahrung weglasse und dann halt wieder weiter hinten einsteige. Und ich möchte eigentlich nicht weiter hinten einsteigen.
Macht dir die berufliche Seite eigentlich ähnlich viel Spaß, weil wir eben gehört haben, auch ein Zahlenmensch und jetzt ja auch, dass da gewisser Eigenantrieb herrscht, das auch zu forcieren. Und dazu braucht man ja auch eine gewisse Leidenschaft ja schon, um sich auch beruflich immer weiterbilden zu wollen und höher kommen zu wollen.
Ja, also ich liebe Zahlen, ich liebe Juristerei, ich liebe Steuerrecht, ich gehe da drin auf. Also ich stehe wirklich gerne auf und mache die Buchhaltung. Aber es hat auch viel mit Ordnung und Disziplin zu tun. Also eine Buchhaltung funktioniert ja nur, wenn sie ordnungsgemäß ist und nach Vorschriften. Und Fußball funktioniert auch nicht, wenn jeder einfach links und rechts oder so denkt, sondern die Mannschaft, jedes Gefüge muss halt oder jedes Teilchen muss zusammen funktionieren. Und so ist es halt in der Buchhaltung auch, meines Erachtens.
Hast du, wenn man das auf den Sport bezieht, du hast ganz am Anfang gesagt auch, dass du so gerne in einen Mannschaftssport, wo man sich messen kann, wo man mit anderen zusammen ist, spielst und den aktiv betreibst, diesen Einfluss, dass man auf manche Sachen ja keinen Einfluss hat, sondern auf die Mitspieler angewiesen ist, also sprich, wäre es eigentlich mit Disziplin und mit ich kann alles selber bestimmen, ein Einzelsport nicht auch etwas gewesen, was du hättest sehr, sehr gut machen können, oder?
Hätte ich, glaube ich, wirklich gut machen können, aber ich bin auch jemand, der gerne die Kontrolle behält und eben deswegen auch so, ich möchte meinen wirtschaftlichen Werdegang und ich möchte den fußballerischen Werdegang und so, ich möchte alles irgendwie parallel und ich möchte es unter meiner Kontrolle so haben, aber ich finde es auch irgendwo faszinierend zu sehen, dass jeder versucht, diese Kontrolle für seine Position zu wahren. Und du dich aber auch in gewisser Weise darauf verlassen musst, dass das macht. Also es ist ein spannendes Themenfeld, wo du sagst so, ja, natürlich, ich kann meine Position so gut ausfüllen, aber nur wenn ich meine Position so gut ausfülle, kann derjenige neben mir darauf vertrauen, dass er seine Position zu 100% ausfüllen kann, weil er nicht noch Aufgaben von mir übernehmen muss. Und das so, dieses Puzzle dann zusammensetzen zu sehen, ist eigentlich, finde ich, schöner, als alleine die Kontrolle zu behalten. Mhm. Und anderen halt auch dadurch die Sicherheit zu geben, so, vertraut mir, ich bin da, ich halte meine Sache sauber und dann kannst du kreativ sein. Du kannst nur dein Part übernehmen. Das.
So würden jetzt auch Trainerinnen und Trainer oder sportlich Verantwortliche sprechen. Ist das eigentlich auch eine Option für dich? Zu sagen, dieses ganze Organisatorische kann ich auch übernehmen im Fußball nach der aktiven Karriere oder aber deinen Blick gerade zu deuten, eher nicht.
Trainer, also ich sehe mich nicht als Trainer, weil ich glaube, auf der Seite würde tatsächlich zu viel die Disziplinierte und sie will es unter Kontrolle behalten und sowas durchkommen. Im Bereich, wo ich meine Leidenschaft zu Zahlen und zur Juristerei und zum Recht und sowas verbinden könnte mit dem Fußball, eben im Management, das wäre schon, wenn das möglich wäre nach der Karriere, wäre das ein Traum, weil ich eben dann beide großen Leidenschaften verbinden könnte.
Noch sind wir bei deiner Karriere und wollen so das nächste Kapitel ein bisschen näher beleuchten. SC Freiburg, 10 Jahre von 2012 bis 2022 und ein Name ist eben schon gefallen, von der Person haben wir eine Frage.
Hallo Jubina, hier ist Hasret Kaichi vom SC Freiburg. Ich habe gehört, du bist Gast im Podcast und ich habe natürlich auch 2 Fragen für dich. Meine erste Frage ist, erklär den Leuten, warum du so gut flanken kannst. Was ist dein Geheimnis? Und meine zweite Frage ist, wie haben wir uns damals kennengelernt und wie bist du zum SC Freiburg gekommen?
Mit welcher wollen wir starten? Wie ich zu Freiburg gekommen bin?
Wir können auch, ja.
Okay. Früher gab es in dem Frauenfußball noch den Hallencup in Magdeburg. Und ich war mit Leipzig dort. Ich habe nicht gespielt, weil Halle war, ich bin nicht die große Technikerin. Halle war nicht mein Ding, geben wir es zu. Ich bin für grobmotorische Sachen zuständig. Und ich kannte Hasret schon von der Nationalmannschaft, aber du hattest nicht so viele Trainingseinheiten. Ich glaube, wir hatten 4 Trainingseinheiten miteinander, 3 oder 4 Trainingseinheiten. und hatten danach nicht wirklich viel Kontakt. Wir haben uns aber beim Hallenpokal getroffen und wurde auch ein, zwei Getränke wurden zu sich genommen und dann saßen wir im Foyer auf einem Sofa und haben uns unterhalten und dann kam Birgit Bauer, die Managerin von Freiburg, vorbei und Hasret ist aufgesprungen und hat gesagt, hier Birgit, die brauchen wir, die müssen wir nach Freiburg holen, die brauchen wir unbedingt in Freiburg. Und dann hat Birgit mich angeguckt und hat gesagt, ja, kommst du halt mal zum Probetraining vorbei. Und dann war ich im Probetraining und dann, ja, bin ich in Freiburg gelandet.
Dann hast du gut geflankt.
Nee, ich habe tatsächlich katastrophal geflankt und ich glaube, darauf wollte sie hinaus und Hasret war meine größte Kritikerin, aber auch größte Lehrmeisterin. Also sie hat sich auch bewusst Zeit genommen, mir das tatsächlich so zu 100% beizubringen, wie sie als Stürmerin den Ball haben möchte. Also gar nicht so darauf ausgelegt, so ja, du bist eigentlich nicht gut genug dafür, sondern ich mache das aus dir. Und das hat mir unheimlich viel geholfen, dass ich das heute mit links und mit rechts kann. Aber halt immer auch mit dem, also wenn sie bei einem Spiel dabei ist, ich gehe direkt danach hin, hast du gesehen, wie ich heute geflankt habe. Also es ist so, durch sie habe ich das, oder so sagen wir mal, den letzten Feinschliff gelernt, damit ich die Flanken für den Stürmer hinbekomme.
Und sie auch war auch ansonsten eine große ja, Förderin, Gesprächspartnerin in vielen Lebenslagen?
In vielen, also auf sportliche bezogen.
Ja.
Sie hat viele Knieverletzungen gehabt, ich habe viele Knieverletzungen. Du kommst natürlich ins Gespräch. Wie gehst du mit Rückschlägen um? Wie gehst du in der Reha mit Sachen um? Dadurch sind wir viel im Gespräch gewesen, aber auch, weil wir grundsätzlich vom Charakter her ziemlich gleich sind, dass wir gerne eben die Kontrolle behalten wollen. Wir wollen selber entscheiden, was mit unserem Körper ist, wie wir mit unserem Körper umgehen oder auch wie wir Fußball spielen wollen.
Ja, Hasret Kayici, Rekordspielerin des SC Freiburg mit 224 Spielen, auch Nationalmannschaftsehren gehabt, beendet jetzt im Sommer ihre Karriere. Und was du eben schon sagtest, größte Kritikerin, größte Lehrmeisterin, das gleiche hattest du auch in dem Zuge auf Instagram über sie gesagt. Du hast gesagt, euch verbinden auch zwangsläufig die Verletzungen und das ist ein relativ großes Kapitel in deiner Karriere. Hat beim SC Freiburg angefangen im September 2012 und über diese schwere Zeit wollen wir auch einmal sprechen. Unhappy Triad im linken Knie, das ist die Verletzung. Nimm die Hörer mal mit, was muss man sich darunter vorstellen? Da ist so gut dann wie alles einmal kaputt.
Auf jeden Fall ist kaputt das Kreuzband, das Innenband und die Menisken. Das sind so die großen Baustellen. Natürlich also Begleiterscheinungen wie Knorpelschaden, wie irgendwelche Dehnungen, Muskelverletzungen zwischendrin. Und das ist dann schon, wo du überlegst, kommst du überhaupt noch mal zurück? Und ich war jung und wenn du 2012, ich war 20, 21, ich war noch 20, ich bin erst im Oktober 21 geworden, die Reha-Möglichkeiten, du weißt, du musst arbeiten nebenher, du hast gerade deinen Job angefangen, also gerade die Ausbildung angefangen, es waren viele Faktoren, wo du dann nicht weißt, was passiert und du hast ja nicht die medizinische Abteilung wie in einem Männerbereich gehabt. So, du hast deine OP gehabt und dann war erstmal, ja, fährst du nach Hause und guckst halt, dass du da einen Physiotherapeuten findest.
Wie bist du damit umgegangen und hast deinen Weg da gefunden?
Es war ja in Potsdam, da wo ich auch mein erstes Spiel gemacht habe. Ich bin zurückgeflogen und ich wollte es erstmal nicht wahrhaben. Ich hatte dann eine Mannschaftskollegin, die mich mit nach Hause genommen hat, dass ich halt nicht alleine sein musste, weil du bist ja trotzdem irgendwie noch jung, du hast niemanden aus deiner Familie in deiner Nähe. Ich habe dann bei ihr geschlafen. Sie hat mir dann Nudeln mit Ketchup gemacht, so einfach so ein Wohlfühlessen. Ja, ich weiß, für viele ist es kein Wohlfühlessen, für uns war es ein Wohlfühlessen. Und dann gehst du am nächsten Tag zum Arzt und er sagt dir das dann. Das ist natürlich erstmal Leere, weil du kriegst ja natürlich auch sofort gesagt, 8 bis 12 Monate, kein Fußball. Und du liebst ja den Sport und auf einmal ist das nicht mehr da. Und was machst du mit deinen Armen? Also wenn du überlegst, seitdem ich 6 bin, habe ich ja gefühlt jeden Tag irgendwie Fußball gespielt oder irgendwas mit dem Fußball zu tun gehabt. Was machst du jetzt? Aber dann ging es auch relativ schnell, dass ich gesagt habe, nö, machen wir halt Krafttraining und dann gucken wir, dass ich wieder zurückkomme.
Das war von Anfang an auch gleich so das positive Mindset oder brauchtest du dafür ein bisschen?
Damals brauchte ich gar nicht lange dafür. Also 2012 habe ich sofort so, nee, so endet das jetzt nicht. So, du bist gerade nach Freiburg gegangen, so kann das jetzt nicht enden. So, das kann doch nicht deine Karriere gewesen sein. Weshalb ich dann eben, und Hasrit kannte das ja dann zu dem Zeitpunkt auch schon mit dem Kreuzbandriss, und da haben wir, oder hat sie mich auch super aufgefangen und viel unterstützt, dass wir das halt so schnell wie möglich auch wieder hinbekommen.
Warst du maximal zuversichtlich auch, dass du es wieder hinbekommst zu dem Zeitpunkt?
Nein. Also wirklich nicht, weil du weißt nicht, ich hatte davor noch nie einen Knochen gebrochen. Ich hatte nichts gehabt bis dato und dann so eine große Verletzung. Und nochmal, ich war ja nicht die talentierteste Fußballerin, dass du gesagt hast, ja gut, komm, das Multitalent, die kommt in einem Jahr wieder und jeder wird sie haben wollen. Was schon auch anstrengend gewesen ist, dann zu sagen, okay, jetzt ziehe ich es durch.
Wie weit haben dir die Erfahrungen, sind schon mal drauf zu sprechen gekommen, aus den ganzen Vorjahren geholfen mit dem, ich zeig's euch wieder, ich komme wieder zurück? Also da muss ja auch sich sehr viel selbst motivieren und wieder Eigenantrieb haben.
Mir hilft das auch heute immer noch. Das hat mir jetzt auch die letzten Jahre unheimlich viel geholfen. Und über die noch schlimmere Zeit kommen wir wahrscheinlich ja noch hin. Gar nicht aber in dem Moment dieses so, ich zeig's jetzt den anderen, sondern ich zeig's mir selber. Ich zeig's mir selber, dass das nicht das Ende war. Und ich zeig's mir selber, dass ich alles, was ich jetzt schon investiert habe, dass es nicht sinnlos gewesen ist. Nicht wegen so einer Verletzung.
Es war da nicht nur eine Verletzung, wir klammern mal Meniskenrisse und ähnliches aus, sondern kommst du den nächsten schweren, die ja eigentlich relativ zeitverzögert auftritt, im April 2019. Also da sind 7 Jährchen zwischen, aber dann ist es wieder ein Unhappy Triad, wie man sagt, also das sogenannte, nur diesmal im rechten Knie.
Ja, der war für mich wesentlich schlimmer, weil du als kleines Mädchen, ich wusste ja, das habe ich ja jetzt auch, ich bin nicht die Talentierteste, ich werde nicht in der Mannschaft spielen, die um Meistertitel mitspielt, aber Pokal ist immer alles möglich. Kleine Vereine lieben dieses Ding und es ist einfach nur mal auch so, im Pokal ist alles möglich und dann kommst du als SC Freiburg, nachdem du 7-mal hintereinander im Halbfinale ausgeschieden bist, so gefühlt, kommst du ins Finale und du hast selber jedes Spiel dafür gemacht und dieser Pokal hängt heute noch in meinem Kinderzimmer und 10 Tage vorher holst du dir diese Verletzung. Das war, und das ist heute noch, also es schmerzt heute noch.
Okay. Weil es auch genau das Spiel war, auf das du so hingearbeitet hast. Es war dann gar nicht so auf die weitere Zukunft gerichtet, sondern es war dann
da
wirklich,
war nur
jetzt
dieser
hat
eine
mir das
Fixpunkt
genommen, genau, was ich unbedingt haben wollte, wofür ich jahrelang gearbeitet habe. Und
Warst du aus der Sportbild 2004, die in dein Zimmer gehängt hast? So.
Ja.
Was da bis heute hängt?
Was da bis heute hängt.
Ja, war am 1. Mai 2019 gegen den VfL Wolfsburg dann das DFB-Pokalfinale der Frauen 0-1 verloren. Was ist dir konkret durch den Kopf gegangen? Was waren deine Gedanken, als das passiert ist?
Als die Verletzung direkt passiert ist, also ich weiß ja noch, es war in Frankfurt. Meine Eltern waren zuschauen. Es war eigentlich nur Leere. Und danach war ich einfach super sauer. Ich war super sauer auf mich selber, weil ich es unbedingt durchziehen wollte, obwohl ich irgendwie auch am Vorabend gemerkt habe, dass irgendwie ich nicht bei 100% bin. Ich wollte es trotzdem irgendwie so, ja, ist jetzt nur noch dieses eine Spiel und dann kommt das Finale und jetzt alles gut. Und dann einfach nur leere und sauer. Also richtig sauer.
Hast du es direkt gemerkt, dass es wieder so eine schwere Verletzung ist?
Ja, ich konnte sofort. Ich habe unsere damalige Mannschaftsärztin war als Zuschauerin dabei. Ich habe ihr sofort in der Kabine geschrieben, sie soll in die Kabine kommen. Sie hat mein Knie angefasst, hat gesagt, ja, Jubina, was soll ich dir sagen, was du nicht schon selber weißt? Ich so, ja, das langt mir, danke, tschüss. Also man weiß es sofort. Wenn du es einmal hattest, du weißt es sofort, was es ist.
Und wie waren dann die Wochen danach? Wann ist das gewechselt wieder in Antrieb und ich schaffe es oder hat es lang, das hat ja dann durch deutlich länger gedauert, wie du schon angedeutet hast. Wie lange war der Zeitpunkt und was hat dich wieder motiviert?
Mich hat unheimlich motiviert, auch wenn wir verloren haben im Finale, vor dieser Kurve zu stehen und wie viele Leute aus Freiburg tatsächlich mitgereist sind, so die du vorher ja auch gar nicht bei uns in dem Stadion gesehen hast. Das hat mich unheimlich motiviert, aber auch wieder dieser Gedanke, so kann es nicht enden. Du entscheidest, also, und da kommt dieser Control-Freak, du entscheidest selber, wann es vorbei ist. Und so ist es nicht vorbei. Und bin dann, wir hatten ja das Pokalfinale am 1.5. und am 6.5. bin ich direkt operiert worden. Weil ich gesagt habe, also ziehen wir gleich alles durch, wir machen das gleich alles glatt und hatte da den Vorteil, dass eine Ex-Mannschaftskollegin, ihre Mutter, hatte mich eben 2018 schon mal operiert, die dann gesagt hat, okay, wir ziehen das jetzt sofort durch, wir nehmen dasselbe Team wie damals und mach dir keine Sorgen. Und dann kam ja auch die Sommerpause, dass du jetzt erstmal dann auch abschalten kannst, andere Sachen sehen kannst. Ich habe halt viel Kraftraum gesehen, weil das so dann, ich kann nicht ohne Sport. Und habe dann halt einen Rückschlag bekommen, dass ich halt mein Knie nicht bewegen konnte. Also man hat mir die Quadrizepssehne genommen, weshalb ich, und ich hatte beide Menisken am Hinterhorn verloren, also entweder man nimmt halt 90-100% Meniskus raus und das war's, oder man näht es, dadurch musste man aber, ich glaube fast 6 Wochen hatte ich eine Streckschiene, weshalb ich mein Knie nicht bewegen konnte oder halt nur in einem Winkel von 20 Grad in so einer geführten Schiene, und dann ist es versteift. Dann ist aber in mir so ein Ehrgeiz gewachsen, dass ich sage, nee, komm, kannst jetzt nicht, also nicht wegen so ein bisschen Steifheit, ja, machst du halt mehr. Und dann nimmst du halt 1-2 mehr Schmerzmittel und dann gehst du halt in diese Bewegung rein. Und hab's dann durchgezogen, dass ich auf 90 Grad gekommen bin, aber da war dann halt, also da war dann definitiv Ende und bin dann zum Arzt gegangen. Und dann hieß das, okay, du musst wieder operiert werden. Und da war für mich dann so ein, da kam dann alles auf mich runter. Also da kam dann auch tatsächlich dieses, du hast das Pokalfinale, was du erstmal so gar nicht richtig realisierst. Da habe ich dann angefangen, das zu verarbeiten. Und da bin ich dann auch mental zusammengebrochen.
Und hast du dich da auch gegen medizinische Ratschläge dann noch weiter durchgesetzt? Oder gab es dann auch wirklich die Aussicht, okay, das wird diesmal nicht mehr wieder klappen?
Ja, also es wurde mir tatsächlich schon vor der ersten OP, also im Mai, wurde mir das schon gesagt, dass ich jetzt darüber nachdenken sollte, ich habe jetzt beide Knie kaputt, dass ich sein lassen sollte, weil es halt auch einfach nicht mehr besser wird. So. Habe aber auch dann wieder gesagt, nö. Also ich zieh's durch, so ich will's irgendwo, hab dann aber auch gemerkt, dass ich mental am Ende bin. Also ohne psychische Behandlung hätte ich das nicht geschafft. Und ohne, weil es ist ja auch genau in die Corona-Zeit dann gefallen, ohne einen Physiotherapeuten, der mich als Menschen gesehen hat und mich als Menschen halt auch schon vorher kannte, weil er eben seit 2012 mein Physiotherapeut war, der dann gesagt hat, du musst dir Hilfe holen. Hätte ich das nicht geschafft.
Und wie bist du dann rausgekommen aus dieser mentalen Tiefphase?
Ich hatte einen Psychologen, der gesagt hat, also entweder setze ich dich auf Medikamente oder wir treffen uns 2-3 Mal in der Woche. Und dann war ich 2-3 Mal in der Woche da. Wir haben super viel eben an meinem inneren Kritiker und an meinem inneren Monk und viel Jugendarbeit, also Aufarbeiten von Sachen aus der damaligen Zeit so viel Zeit miteinander verbracht. Und ich hatte auch ein sportliches Loch. Also ich habe zugenommen auf 76 Kilo. Von eigentlich immer super trainiert und schlank und so, du achtest auf jedes, habe ich, ja, ich war bei 76 Kilo am Ende. Ich sah wirklich, wenn ich mir heute, ich habe auch kaum noch Bilder, wenn ich das mir angucke, ist das einfach, das bin nicht ich. Hab dann eine Motivation entwickelt und auch eine Alternative gefunden über Power Drills und einem Boxclub tatsächlich, wo ich diese ganze angestaute Energie und Wut loswerden konnte, weil ich konnte sie ja nicht mehr auf dem Fußballplatz loswerden. Und das hat mir dann diese Kombination aus, wir reden über die mentalen Dinge und du hast irgendeinen Punkt, also irgendeinen Sport, den du tatsächlich auch in der Gruppe ausführen kannst, du bist nicht alleine, weil bei diesen Power Drills, da ist die Hausfrau bis hin zum Spitzensportler dabei und du kannst dich irgendwo einsortieren, wo es gerade für dich heute reinpasst und das hat mich unheimlich aufgefangen.
Es war dringend nötig, das alles mal aufzuarbeiten, zu verarbeiten und da Skills mit an die Hand zu bekommen, wie man es schafft.
Ja, weil, also natürlich hatte ich immer so diesen eigenen Gedanken in mir, so du willst es schaffen und du schaffst es, aber du schiebst auch viele Sachen einfach beiseite. Viele Rückschläge schiebst du einfach beiseite und sagst, ja, hat jetzt nicht so die Gewichtung. Und wenn dann aber was Großes passiert, merkst du, dass alles, was du irgendwie mal beiseite geschoben hast mit der Begründung, es hat nicht so eine große Gewichtung, eigentlich eine super große Gewichtung hatte.
Wie blickst du dann generell bei so einem Reha-Prozess oder einem Comeback auf diese beiden Komponenten? Ist ja einmal die physiologische, wie ist der Körper noch beschaffen? Ist der da überhaupt für beschaffen? Auch die Fragen stellt man sich sicherlich. Aber auch diese psychologische, immer wieder diese eintönige Arbeit zu machen, noch dran sich zu glauben, Frieden zu finden. Hast du auch mal überlegt, aufzuhören?
Ja, ich hatte ganz oft überlegt, aufzuhören. Also ich hatte ja dann eben dieses versteifte Knie, wurde operiert und dann habe ich mir ja auf den Tag genau ein Jahr später, 2020, in meiner ersten Trainingseinheit auf dem Platz, ohne Gegner, nur über einen Foot Burnout, wieder das Kreuzband gerissen. So, und dann denkst du natürlich, okay, jetzt lass es einfach sein. Also welchen Sinn hat es? Es gibt dir finanziell keine Sicherheit, es gibt dir, gerade nimmt es dir eigentlich nur alles, auch die komplette Energie. Und das war eigentlich dann auch so der Punkt, wo ich wieder den Willen gefasst habe, es jetzt so richtig durchzuziehen. Und dann gehst du das erstmal auf den Platz und du kriegst halt einfach eine volle Ohrfeige. Und machst dann auch Sachen. Also ich bin dann zum Physiotherapeut gegangen, habe erstmal einbeinige Kniebeuge gemacht, weil ich gesagt habe, hier natürlich, ich kann auch ein Pistol Squat, das Kreuzband ist da. Also ich wollte es nicht wahrhaben.
Ja, also, bei diesem dritten Kreuzbandriss, als wir haben es das ja hier auch notiert und aufgeschrieben und überlegt und haben gedacht, okay, das ist spätestens dann der Punkt, wo man sich fragt, welche Fragen stellt man sich da noch? Also,
ja, also wie sinnvoll ist das?
Ja.
Was gibt es dir eigentlich, dass du deinen Körper so misshandelst oder weiterhin eigentlich an den Rand treibst, dass du immer mit Schmerzen zu kämpfen hast? Also du versuchst ja eigentlich immer das Positive und kriegst als Antwort Schmerz. Und ja, dann war halt wieder die Frage, ist es dir das wert? Und dann habe ich auch, oder die Entscheidung, dass ich tatsächlich weitermache, habe ich dann eigentlich erst getroffen, als ich bei Dr. Strobel war. Der hat mich dann damals operiert, der gesagt hat, naja, also wenn ich dir jetzt hier die Außenbandplastik reinmache und ich mache dir da noch ein neues Kreuzband, wir nehmen die Semisehne und dann machen wir da noch ein bisschen, glätten wir und das, dann kannst du auch wieder spielen. Und es war ein Arzt, der dann gesagt hat, dann kannst du wieder spielen und nicht Physiotherapeuten und Ärzte, die immer gesagt haben, naja, komm, lass das jetzt endlich. Und da war dann so, okay, warte, der hat Kuba operiert, der hat Marco Reus operiert, der hat die ganz Großen operiert und der sagt, Jubina, du kannst es wieder. Und dann war okay, dann ziehe ich das jetzt auch durch.
Also einen mentalen Boost, weil jemand diese physiologische Seite mal so im Blick hatte, zu sagen, jo, das kriege ich hin.
Ja.
Mach ich dir wieder stabil.
Genau. Ja. Ich meine, wir haben uns dann auch öfters gesehen. Also ich hatte bei ihm dann irgendwann halt auch, sag mal, hast du jetzt Dauerkarte gebucht? ja, ich glaube, insgesamt hatte ich 8 OPs bei ihm am Ende. Aber es hat funktioniert. Ja, es hat dann, okay, links habe ich mir dann wieder das Kreuzband gerissen.
Ja, das mag man gar nicht mehr erzählen jetzt, dass es eigentlich nochmal wieder einen gab. Aber wie beantwortet man denn so psychologische, philosophische Fragen wie, warum passiert mir das jetzt wieder nach einem Jahr direkt am gleichen Tag? Das ist ja schon für viele dann so, du hast es eben auch angedeutet, so ein bisschen, das ist doch irgendwie ein Zeichen, vielleicht auch, lass es damit lieber so. Wie beantwortet man solche Fragen?
Ich glaube, am besten ist es, keine Antwort darauf zu finden. Weil es wird keine Antwort geben. Wer soll dir diese Antwort geben? Also
gut, die kann natürlich auch Monate später auf einmal kommen und sagst, ja, ja, jetzt habe ich wieder das Gefühl, genau das war der richtige Schritt.
Vielleicht aber auch, weil es davor zu glatt war. Also ich habe bis heute keine Antwort darauf. Ich kann nicht sagen, warum auf den Tag genau wieder und selbe Knie und warum. Das war eine Bewegung, die habe ich über 5000 Mal in der Reha gemacht. Auf viel schlimmerem Boden, mit ganz anderen Schuhen, mit viel weniger Beweglichkeit in Hüfte oder sonst was. Und es ist nie was passiert. Also es gibt, man sollte es nicht hinterfragen, sondern die einzige Frage, die man sich stellen sollte, ist, möchte ich es weiterhin? Bin ich gewillt, alles dafür zu geben, um wieder zurückzukommen? Oder akzeptiere ich mein Schicksal?
Und da kommt dann
kann ich nicht.
Alles, der komplette Charakter hervor und sagt, nee, ich ja. zeige es jetzt mir und auch allen anderen nochmal und auch den Medizinern. Und
ja, ich meine, am Ende war ich ja 3,5 Jahre raus. Also ich habe ja dann wieder gespielt, bin nach dem dritten Kreuzbandriss wieder zurückgekommen. Ich hatte wo Dr. Strubel mich operierte, ich hatte die Bilderbuchreha. Kein Lehrbuch schreibt dir diese perfekte Reha. Ärzte haben gesagt, diese Werte haben sie noch nie nach so kurzer Zeit gesehen. Ich musste ein extrem gutes, großes Gutachten bei der BG machen mit Ärzten und deren Ärzten, damit die mich überhaupt nach 10 Monaten, ich hatte fast auf den Tag genau 10 Monate, vor meinem 30. Geburtstag wieder gesund schreiben. Sie haben es gemacht, weil es gab nichts, was dagegen sprach. Und ich durfte mein erstes Spiel bei der zweiten Mannschaft machen, in Freiburg. Und das war ein Spiel, das werde ich nie vergessen. Also es kleinen Moment. Das war der Punkt, wo du gemerkt hast, 3,5 Jahre Schmerz haben sich gelohnt. Ich habe 30 Minuten bekommen. Es war gegen die dritte Mannschaft von Frankfurt. Du kommst rein, steht 3-1 für Frankfurt. Nach 2 Minuten habe ich einen Elfmeter rausgeholt. Stand 3-2. Ich habe in der 85. Minute das 3-3 selber geköpft und in der 92. Minute die Flanke zum 4-3 gegeben.
Ja, Wahnsinn.
Also ja. Auch wie die Mannschaft, diese 3,5 Jahre, auch wenn es nur die zweite Mannschaft ist, die diese 3,5 Jahre miterlebt haben teilweise, weil sie auch immer Spielerinnen sind, die mal bei uns ausgeholfen haben in der ersten Mannschaft. Manche von denen haben auch mit mir in der Zeit halt Reha gemacht. Und wie die das dann mit übertragen. Und deswegen macht man Mannschaftssport. Du machst das nicht für dich alleine. Und die haben genau gesehen, dass sie oder ich halt ein großer Teil, auch wenn ich aus der ersten Mannschaft eigentlich bin, großer Teil von ihnen bin und das für mich gerade sowas Großes bedeutet.
Ja, für uns sichtbar, dass du noch immer sehr ergriffen von dem Moment bist, die Augen leicht feucht. Wie war es in dem Moment selbst?
Genau wie jetzt. Ja. Es ist genau derselbe Moment als dieses, also erstmal für mich dieses 3-3 selber zu köpfen, war da sind alle Dämme gebrochen. Das war unbeschreiblich, weil ich ja auch nicht, wie man in meiner Karriere sieht, die große Goalgetterin bin. Dass du dann natürlich ein Tor machst, das war brutal, emotional, also auch heute noch. Das ist für mich ein Highlight-Spiel meiner Karriere, wo ich sage, das werde ich nie vergessen. Und dann am Ende diesen Sieg noch zu holen, und der Frankfurt-Trainer stellt sich vor dich und sagt, selbst er sagt, das war dein Spiel der Karriere. Das war, ja. Also, es ist nicht nur, dass der eigene Verein es gesehen hat, mit was für Leid ich eigentlich zu tun habe. Natürlich, Frankfurt ist so irgendwo auch immer meine Heimat auch noch gewesen. Das hat einem unheimlich viel gegeben. Und daraus ist dann auch diese Power gekommen, zu sagen, okay, das ist noch lange nicht das Ende und dann verletzt du dich 10 Tage später im Training. und reißt dir wieder das Innenband und den Meniskus im selben Knie. Nachdem du dieses emotional, also das war dann emotionale Achterbahn. Das war dann Chaos pur. Dann kommen Ärzte, die halt sagen, ja, ist nicht so schlimm, wir machen ein bisschen ACP-Spritze und alles wird gut. Ich so, nee, irgendwie, da stimmt was nicht im Knie. Ist mehr kaputt. Aber du hast halt natürlich auch dann so viel Narbengewebe, dass du es nicht mehr unterscheiden kannst. Was ist jetzt Meniskus, was ist Narbengewebe? Und bin dann wieder zu Dr. Strobel gefahren und der, ach, Jubina, mach dir keine Sorgen. Mach das Knie auf, ich mach das alles glatt und dann spielst du wieder Fußball. Und dann hat es ja auch da wieder funktioniert.
Hat dich der Verein eigentlich die ganze Zeit, da musste ich ja auch unfassbar unterstützt haben. Das ist ja auch, also sie müssen ja auch immer noch den Glauben daran gehabt haben, beziehungsweise einfach auch wollten dich nicht fallen lassen.
Ja.
Im Grunde, weil es dann wahrscheinlich auch vielleicht so gekommen wäre sogar.
Du weißt ja auch, mit jedem Mal, wo du dich verletzt und du hast ja nur befristete Arbeitsverträge, dass es das gewesen sein kann. Was ja auch ein bisschen mit Ansporn zu sagen, okay, ich krieg das. Also es kann anspornen, es kann aber auch ins Gefährliche übergehen, dass du Grenzen überschreitest, auch körperliche Grenzen. Weil du sagst, okay, ich muss fit werden, damit ich nochmal einen Vertrag bekomme. Ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich in Freiburg in der Sache immer unterstützt worden bin und man immer noch gesehen hat, okay, die kann es nochmal schaffen. Das hat ein bisschen viel Sicherheit auch gegeben, dass du halt auf ein bisschen mehr Risiko gehen konntest. Aber du hast auch nach drei Jahren dann gemerkt, dass es halt auch irgendwo Richtung unsere Kapazität auch in der Hinsicht ist am Ende. Und dann blieb mir ja auch der große Sprung nochmal in die erste Mannschaft verwehrt, so, wo ich dann halt auch gesagt habe, okay, dann gehe ich jetzt einen Schritt zurück und guck, was nochmal möglich ist und gehe wieder an einen Ort, wo ich halt auch mir vorstellen kann, definitiv mein Leben zu leben, um da nochmal ein bisschen was zurückzugeben, was ich irgendwie erleben durfte in meiner Fußballkarriere und habe dann bei Hamburg angerufen und dann ging es relativ schnell.
Hat geklappt, um einmal noch dieses verletzten Kapitel abzuschließen. Du bist dann mittlerweile schon bei Hamburg, September 2023, Kreuzbandriss wieder im linken Knie, also damit, wo es anfangs mal 2012, September gestartet war. Wie war das? Vor allen Dingen in der Folge spielst du, glaube ich, im linken Knie jetzt ohne Kreuzband.
Ja.
Wie geht das?
Muskeln.
Ja.
Viele Muskeln. Viel individuelles Training auch tatsächlich. Und halt auch wieder viel Disziplin. Du musst flexibel in den Muskeln bleiben, anders flexibel in den Muskeln bleiben, weil die alle miteinander, wie im Mannschaftssport, miteinander spielen müssen. Wenn da einer blockiert oder einer sagt, ich kann meiner Aufgabe nicht nachgehen, dann wirst du es bereuen, dann wirst du es merken. So, dann wirst du es merken, dass dein Knie wieder ins Innenband reinfällt, dann hast du Schmerzen im Innenband. Also es bedarf sehr, sehr viel Arbeit, dass das funktioniert und auch spielen kann. Aber in dem Moment war eigentlich mein einziger Gedanke, okay, ich fahre zu Dr. Strobel. Dr. Strobel ist mein Mann. Lass ihn drauf gucken, seine Einschätzung geben. Er wollte natürlich groß operieren und wir nehmen von der anderen Seite. Ich so, du hast auf der anderen Seite schon beide genommen, du kannst da nichts mehr nehmen. Und habe dann gesagt, ich versuche es jetzt ohne. Wenn das funktioniert, freue ich mich und genieße jeden Moment, den ich noch auf dem Fußballplatz stehen kann. Und wenn es nicht sein soll, dann bin ich wenigstens wieder an dem Ort, wo ich glücklich bin.
Wir wollen gleich noch über diesen Ort einmal sprechen. Zum Abschluss haben wir nicht Dr. Strobel in diesem Zusammenhang, aber auch jemand, der dir sehr nahe stand in dieser ganzen Zeit.
Hallo Jubina, hier ist Johannes Blume, dein Physio vom Sportclub Freiburg. Du erinnerst dich vielleicht dunkel an mich. Viele Einheiten haben wir zusammen verbracht, über die Gründe und über die schweren Zeiten, glaube ich, brauchen wir nicht reden. Aber wir hatten auch viel Spaß miteinander und da habe ich so ein, zwei Fragen, wo ich gedacht habe, die könnten vielleicht hier ganz gut reinpassen. Was ich nie vergessen werde und woran ich manchmal zurückdenke, sind die Trainingslager in der Alpenrose. Und da hätte ich eine Frage. Warum warst du eigentlich eine der wenigen, wenn nicht die einzige, die da ein Einzelzimmer hatten. Warum war das so wichtig für dich? Und vergessen werde ich auch nicht, dass wir uns da mal auf dem Balkon getroffen haben. Vielleicht kannst du da was zu erzählen, warum das so ein bisschen konspirative Treffen waren. Viele Grüße aus Freiburg. Ich hoffe, dir geht's gut und bis bald mal wieder.
Ja, Johannes, also mit Johannes hatte ich eben meinen Physiotherapeut über die 3,5 Jahre und meine längste Beziehung. Ich meine, niemanden habe ich jeden Tag gesehen, so wie ihn. Trainingslager Alpenrose. Ich glaube, ich war insgesamt 9 Mal war mir, also Freiburg an sich war öfter. Ich war 9 Mal mit Freiburg dort. Das Einzelzimmer. Also erstmal muss man sagen, ich war nicht die Einzige, die ein Einzelzimmer hatte. Ich war zu dem Zeitpunkt schon eine der älteren Spielerinnen, aber ich habe, wie soll ich das beschreiben? Ja, sagen wir es einfach, wie es ist. Ich bin Heimscheißer. So, und wenn dann noch jemand Fremdes mit im Zimmer ist und das Problem ist in der Alpenrose, jeder kann sich das im Internet angucken, das ist ein Glasbad. Dieses komplette Badezimmer besteht aus Glas. Ja, da hast du ein paar Streifen Milchglas dazwischen. Ja, tut mir leid. Und dann ist die Toilette zum Flur. Und du sitzt auf der Toilette und du hörst, was die Leute auf dem Flur sagen. Das heißt, die müssen ja auch hören, was du auf der Toilette machst. Und das war für mich dann, nein. Also ich hatte tatsächlich jedes Trainingslager Verstopfung. Ich kam damit nicht klar. Und dann zu der Balkonsache haben wir halt versucht, Möglichkeiten zu finden, wie ich dem Ganzen vielleicht so einen Wink gebe, dass es jetzt funktioniert. Und jeder weiß, Hopfen kann helfen.
Ja.
Und andere Genussmittel können in der Sache helfen.
Das gab's.
Was aber dann natürlich auch für mich, und ich war viele Trainingslager eben auch verletzt und gerade die letzten Trainingslager, auch einfach, darauf wollte er dann auch hinaus, für mich mental unheimlich wichtig war, diese Freiheit dann auch zu haben. Ja, du hast diesen Ehrgeiz beim Sport, aber du bist auch noch Mensch und genieß jetzt auch einfach mal den Moment.
Mhm. Welche Bedeutung hatte er nochmal so rückblickend für den gesamten Prozess in der verletzten Zeit?
Na, dank Corona hatte ich ja, oder jeder von uns hatte ja keine Sozialkontakte mehr. Dadurch, dass ich aber Leistungssportler gewesen bin, durfte ich ja Physiotherapie in Anspruch nehmen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war er meine einzige Bezugsperson. So, er hat mir geraten, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Er hat mir aber auch mitgeraten, was konntest du dir durch den Fußball nie leisten? So bin ich zu meinem Hund gekommen. So. Er konnte aber auch immer einschätzen, wenn ich in die Reha gekommen bin, ist es ein guter Tag, mache ich ihm heute nur was vor, weil ich einfach keinen Bock habe, so, was ja auch vorkommt, du kannst nicht jeden Tag auf Hochleistung, wo er dann auch mal einen Arschtritt verpassen musste. Und er hat mich, glaube ich, am Ende unfassbar gut gelesen, um auch die letzten Prozente aus mir rauszukitzeln. Also er war, dadurch, dass er jeden Tag an mir dran war, der ausschlaggebende Punkt mit neben mir selber, dass ich das nochmal geschafft habe.
Also auch besonders das Match dann dich in den unterschiedlichen Phasen auch richtig zu lesen und dann auch ja zu behandeln oder beziehungsweise etwas einzuleiten oder halt auch wegzulassen.
Und eben nicht nur diesen Sport zu sehen, sondern die Menschlichkeit nicht zu vergessen. Dass du ja immer noch Mensch neben diesen ganzen Verletzungen bist und auch andere Pakete hast.
Wie oft tauscht ihr euch heute noch aus?
Regelmäßig, aber nicht mehr so, also nicht mehr wöchentlich. Aber wir so einmal im Monat ist es eigentlich schon drin. Ich war jetzt auch in Freiburg, da haben wir uns auch natürlich getroffen. So. Oder als ich mich jetzt eben hier in Hamburg wieder verletzt habe, habe ich mir mein Knie von ihm angucken lassen. Weil er halt für mich in der Sache, so wie Dr. Strobel, die zwei Parts sind, die mich am besten kennen neben mir und die Situation auch am besten einschätzen können.
Sind das auch die beiden Personen, die du in diesem Gesamtkonstrukt so die größte Dankbarkeit noch aussprechen wollen würdest? Oder wer war noch im Team Comeback Jubina?
Ja, Hasret, die sich auch Privatzeit genommen hat, weil du bist als Reha-Spieler ja immer alleine. Mhm. Also sofern sich kein anderer verletzt, und toi, 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 das hofft man ja immer, bist du alleine im Training. Und also Johannes, Dr. Strobel, natürlich die Mannschaftsärzte von Freiburg auch noch selber, weil Dr. Strobel ist ja unabhängig davon gewesen, die waren immer Supporter Comeback Jubina und Birgit Bauer. Also die hätte mir ja nicht Verträge gegeben, wenn sie nicht daran geglaubt hätte, dass ich das nochmal machen kann.
Wollen wir abschließend über den HSV noch sprechen? Klang eben schon mal an. Januar 2023 bist du zurückgekehrt und hast damals auch dich so zitieren lassen, dass du immer zurück nach Hamburg nochmal wolltest, dass das das erklärte Ziel war. Warum dieser Schritt ist damit so ein bisschen beantwortet, aber wie kam er am Ende genau zustande? Du hast eben schon gesagt, du hast selbst die Initiative ergriffen sogar.
Ja, also, und das ist ja auch, ich hatte noch ausreichend Vertrag in Freiburg, aber die Chance auf erste Mannschaft und erste Liga war nicht mehr gegeben. Und ich hatte alles in Freiburg. Ich hatte einen Job in Freiburg, ich hatte eben den noch bestehenden Vertrag in Freiburg im Verein und hätte mir eigentlich keine Sorgen machen müssen, aber das Gesamtpaket hat mich nicht mehr befriedigt. So. Ich wollte was Neues. Also ich wollte, wenn ich jetzt nochmal Fußball spiele, dann nicht in Freiburg 2 sein. Nicht, weil ich den Verein nicht liebe, ich glaube, weil es so eine innere Niederlage mir hätte eingestehen müssen und ich nicht so meine Karriere beenden wollte. Also war für mich, wenn ich innerhalb Deutschlands wechseln würde, will ich eigentlich nur noch zurück nach Hamburg. Ich hatte noch so viele Kontakte, oder ich habe immer noch Kontakte in Hamburg gehabt und war mir bewusst, da möchte ich ja auch auf Dauer leben. Und dann ist vielleicht jetzt ein guter Schritt, zurück nach Hamburg zu gehen. Tatsächlich hat mich davor aber auch schon Brüggi kontaktiert, die gesagt hat, hey, der HSV möchte wieder hoch in die erste Liga und ja, ich meine Regio, und jetzt, das kriegst du auch mit deinen Knien noch hin. Dass ich dann gesagt habe, ja, ich höre es mir mal an. Habe bei damals ja noch Kati Schimpf angerufen, mit der habe ich ja damals auch zusammengespielt und sind ein bisschen in Austausch gegangen. Dann war ich hier zum Kennenlernen, also klar, Kati kannte mich, aber Trainerteam kennenlernen, und dann war eigentlich so, okay, können wir uns vorstellen. Und dann habe ich gesagt, gut, aber also Regio und finanziell wird auf keinen Fall funktionieren. Habe dann mal so just for fun ein paar Bewerbungsgespräche geführt und habe dann also für mich bis heute die perfekte Option gefunden, zu sagen, okay, diesen Job möchte ich machen. Das ist der Arbeitgeber, der mich auch als Mensch sieht, bei dem ich auch im Bewerbungsgespräch eben offen auch mit meiner Depression und meinem Burnout umgehen konnte und der das nicht verurteilt hat. Die haben dann gesagt, okay, wenn der HSV ja sagt, sagen wir auch ja. Und dann war das innerhalb von 3 Wochen geklärt. Dann hat sich eine Freundin von mir hier noch eine Wohnung für mich angeguckt. Das war also das Gesamtpaket. Innerhalb von 3 Wochen war alles fertig. Und dann war für mich klar, es muss so sein.
Was ja auch wieder ein Zeichen ist, dass es so
genau
sein soll und kommen soll vielleicht. Hat dich die sportliche Perspektive Regionalliga dann noch wieder doch noch irgendwie abgeschreckt oder?
Nee, weil, also bis auf dieses eine Highlight-Spiel, natürlich hatte ich danach noch ein paar Spiele, war ja so, im Endeffekt waren die letzten Jahre nur von Kampf. So, du hattest keinen Spaß mehr am Fußball und ich wollte einfach nur Spaß. Und ich hatte das Gefühl, dass ich diesen Spaß in der Mannschaft hier finden kann. Und dadurch, dass ich auch Schritte zurückgehe und nicht dieser Leistungsdruck im Vordergrund steht, sondern du einfach wieder mit Spaß abends zum Training gehst und guckst, was am Ende rauskommt. Natürlich willst du aufsteigen in die erste Liga, aber es ist ein ganz anderer Druck als in der ersten Liga.
War das für dich direkt so? Also hast du das direkt so auch empfunden und gespürt? Also weil aus unserem Gespräch bisher ist ja herauszuhören, dass du vor allen Dingen selber maximalen Druck gibst. War das dann so einfach umzuschalten, zu sagen, okay, das hier, das...
Ja. Hm. Weil ich diese Entscheidung bewusst getroffen habe. Also ich habe ja die Entscheidung bewusst getroffen, ich möchte zurück nach Hamburg mit dem Grund, wieder Spaß am Fußball zu finden. Natürlich wusste ich auch, ich muss mich anders fit halten und mit 30 Stunden im Herbst ist eine andere Belastung. Aber dann kommt das erste Testspiel oder das zweite Testspiel, du machst ein Kopfballtor gegen Kiel und es ist so, es macht auf einmal unfassbar viel Spaß. So, und dann stand eigentlich nur noch der Spaß im Vordergrund. Also wieder Spaß am Fußball, so zu wissen, genau deswegen hast du es als Kind mal angefangen oder auch weiterverfolgt. So, und nicht, also auf einmal, ich habe nicht mal an meine Verletzungen gedacht, bis ich mich halt wieder verletzt habe.
Welche Bedeutung hatten dann aber so Aufstieg in die zweite Liga, erfolgreich spielen in der zweiten Liga, jetzt auch Kontakt noch zu den Aufstiegsplätzen, das ist auch ein perspektivisches Ziel, man ist Fünfter, man hat die Möglichkeit auch wieder hochzugehen.
Der Aufstieg war für den gesamten Verein und auch für mich, weil ich bin der festen Überzeugung, der HSV, sowohl Männer als auch Frauen, gehört in die erste Liga. Wir waren damals keine schlechte Erstligamannschaft mit den Frauen und das gehört für mich einfach dahin und deswegen war dieser Schritt und auch, du hast gesehen, wie viele von diesen jungen Spielerinnen so viel dafür gegeben haben, dass das verdient war und denen das ein Jahr vorher verwehrt geblieben worden ist und sie aber dann halt auch daran gereift sind und sich für mich auch dieses Denken geändert hat, so ich gucke nur noch. Oder das ist ja auch viel im Leistungssport. Ich gucke auf mich und dass ich für mich das Bestmögliche raushole, möchte ich jetzt mehr versuchen, die anderen zu sehen und zu fördern, mit ihnen an ihren Schwächen zu arbeiten oder in ihren Stärken zu bestärken und ihnen die Freiheit zu geben, mit meiner Erfahrung und das, was ich von hinten ausstrahle, dass sie das ausleben können. Und sie sich halt nicht Gedanken machen müssen, dass irgendwie alles, dass sie alles kontrollieren müssen, sondern ich da bin, um halt das aufzufangen, was da durchkommt.
Ja, eine dieser jungen Spielerinnen wollen wir an dieser Stelle natürlich noch hören.
Hey Jubina, hier ist Mia. Ich habe nur eine kurze Frage und zwar wollte ich fragen, wann du mal wieder Lasagne kochst. Ich würde mich echt freuen, weil, also an alle Zuhörer, Jubina kocht wirklich 1A. Wow, die Lasagne ist der Wahnsinn. Ich denke echt oft daran und das Beste ist auch, wenn man bei Jubina ist, man darf ihr halt nicht helfen, weil sie will alles alleine machen. Man kommt und setzt sich hin und wird bedient, also man darf nicht mal spülen helfen. Naja, ist ja jetzt auch nicht so schlimm für mich, aber ja, ich würde mich auf jeden Fall auf die nächste Einladung freuen. Tschüss!
Mia Büchele. Alte sowie neue Teamkollegin, ihr habt auch schon in Freiburg Berührungspunkte gehabt mit der Frage nach einer sehr köstlichen Lasagne.
Ja, meine Lasagne, sie hat sie das erste Mal tatsächlich in Freiburg getestet, während meiner Verletzungszeit. Da hat sie öfter mal auf meinen Hund aufgepasst, wenn ich zur Reha musste und ja, ich koche unfassbar gerne und meine Lasagne kocht dann auch 48 Stunden ein, also das muss schon rechtzeitig angemeldet werden, damit sie dann auch gegessen werden kann. Und ja, Mia ist so, ich glaube, ich sehe mehr in Mia, als sie oft das in sich selber sieht. Und wollte auch aktiv, dass sie hier nach Hamburg kommt, weil sie ein unfassbares Talent ist und super jung noch. Sie bringt aber Erfahrung mit und ist für mich eine souveräne 10, die jetzt auch noch einen großen Schritt gemacht hat, wo ich halt sehr stolz darüber bin, so, dass ich da noch ein Teil von sein kann, das auch mitkriege, weshalb sie auch öfter mal eben Lasagne bekommt.
Und sie hat angesprochen, dass man dir auch bei Alltagsdingen oft da nicht helfen kann, sollte. Machst nee. Halt auch da viele Sachen einfach selber.
Sie ja, selber ich habe meine Routinen, ich habe meine Sachen, wie ich das dann halt anrichten möchte oder wie ich, ja, da kommt der Control-Freak einfach durch. Ich brauche selber die Kontrolle darüber, so, ich mache das, setze euch hin. Aber auch, ich möchte, wenn ich Gäste habe, dass sie sich einfach, sie müssen nichts bei mir machen, sie sollen sich bei mir wohlfühlen. So, ich verwöhne einfach dann gerne.
Wo du sagst, große Leidenschaft fürs Kochen, ist es erstmal eine Lasagne al forno oder vegetarisch?
Tatsächlich, einen Abend davor, erste Mal Lasagne essen, habe ich sie in vegetarisch, sogar, ich glaube, vegan habe ich sie gekocht. Und Normal, aber nur mit Rind. Ich esse kein Schwein.
Und generell große Leidenschaft fürs Kochen. Also Lasagne ist der Go-To-Move, aber du hast ganz alles.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich alles kann, aber ich kann vieles und ich liebe Abwechslung beim Essen und ich liebe gutes Essen. Also ich finde, Essen und Ernährung ist einfach, war auch eine große Stütze während meiner Verletzungszeit. Also gerade als ich mich dann wieder von 76 Kilo in Form bringen musste, da ist Ernährung einfach unfassbar wichtig. Und auch wenn es für viele nur eine kleine Stellschraube ist, aber die richtige Ernährung zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Dosierung, kann auch Verletzungen vorbeugen.
Ja, ganz wichtige Stellschraube im Leistungssport wird auch immer wichtiger. Und auch bei Spielerinnen oder Sportlern, die noch jünger sind, größere Bedeutung bekommen, sicherlich in den letzten Jahren. Lass uns einmal noch auf die aktuelle Saison blicken. Lars hat es schon angedeutet, Tuchfühlung noch zu den Aufstiegsrängen. Rückrunde startet jetzt am Samstag gegen Union Berlin. Was ist drin?
Alles und nichts.
Dein Erfahrungsschatz.
Alles und nichts. Also die Liga ist so eng beieinander noch, dass du keine Tendenz sagen kannst. Also zwei gewonnene Spiele gegen die direkten Konkurrenten dort oben und du bist wieder im Tagesgeschäft. Potsdam war letztes Jahr, ich glaube, zur Winterpause auf Platz 6 mit 12 Punkten Rückstand und steigt auf. Also du musst, jetzt kommt Standard-Fußballsatz, du musst deine Hausaufgaben machen. Du hast jetzt Union Berlin vor der Tür und wenn du da die ersten Punkte holst und darauf sind wir ausgerichtet, wir wollen dieses Spiel gewinnen, dann bist du wieder komplett im Geschäft drinne. Dann hinterfragt auch keiner irgendwie, ob du irgendein Spiel in der Hinrunde dumm verloren hast oder nicht souverän gespielt hast. Jedes Spiel zählt.
Inwiefern wird sich für dich nochmal der Kreis schließen, wenn es hochgehen sollte und du dann dein erstes Bundesligaspiel für den HSV machst und dann womöglich nochmal ein Bundesligaspiel nach so vielen Jahren Verletzung? Also es muss ja irgendwo auch in deinem Kopf drin sein, wenn du ganz ehrlich bist, oder?
Es war mitten ein Streben danach, zu sagen, ich mach das. Also so den Kreis schließen zu lassen, da wo alles begonnen hat, ist zu also enden zu lassen, ist doch also ist eine geile Geschichte. So. Und würde irgendwie so alles gar nicht mehr in Frage stellen, was du irgendwie durchgemacht hast. Und ist auch so mit ein großes Ding für mich gewesen. Der Verein hat mir damals, als mehrere Bundesligisten gesagt haben, du wirst keine Bundesliga spielen, hat der Verein mir eine Chance gegeben. So, und jetzt ist für mich so der Zeitpunkt, ich kann was zurückgeben. Ich habe so viel erlebt. Und nicht nur auf dem Fußballplatz, auch mental oder sonst was, dass ich was zurückgeben möchte, um diesen Verein und auch die Jugend und die Frauen hier zu unterstützen, das wieder möglich zu machen, weil sie in die erste Liga gehören.
Das wäre für dich persönlich auch ein mega Happy End von der Geschichte. Zählst du die Tage noch? Weil wir haben bei der Recherche festgestellt, dass du eine Zeit lang auch immer, auch wieder Zahlenmensch, bei Instagram die Zahlen seit deinem letzten Bundesligaspiel mitgezählt hast, also die Tage?
Also jetzt tatsächlich zum Bundesligaspiel zähle ich keine Tage. Ich zähle auch keine Tage zum, wann könnte ich wieder Erstliga spielen. Ich möchte einfach Erste Liga nochmal spielen. Und nur mit dem Aufstieg wäre es für mich auch nicht getan. Also ich möchte gern nochmal dann auch bestätigen, dass wir die Liga halten können.
Sind schon sehr gute Abschlussworte, aber ein Mann, gerade wenn es hier um Frauenfußball geht, bei uns im Podcast auch schon mehrfach zu Gast gewesen, der darf zum Abschluss nicht fehlen und der stellt jetzt auch noch eine Frage.
Ja, hallo Jubina. Ja, das große Spiel steht halt vor der Tür gegen Gladbach und meine Frage wäre natürlich ein, und da hoffe ich einfach darauf, dass du den jungen Spielern da nochmal Tipps geben kannst und ich hoffe, dass du das machst. Kannst ja mal gucken, wie du das jetzt auf die Reihe kriegst. Also, ich hoffe mal, dass ihr der Willi alles reinpackt und alles gebt. Dann können wir vielleicht im Halbfinale, ich weiß es nicht, vielleicht Bayern München spielen, Wolfsburg spielen oder Frankfurt spielen. Je nachdem, wie der kommt, wäre uns dann auch egal. Also, viel Erfolg, viel Spaß und nimm die Mädels mit.
Ja, Horst Rubesch.
Erstmal ist er ja derjenige, der sagt, ja, wir müssen auch erstmal unsere Aufgaben in der Liga machen. So, also, ja, das große Spiel steht an. Ich persönlich will mich aber auch nicht, hoffe auch, dass die Mädels das machen, sich erst mit dem Spiel so richtig befassen, wenn wir Union geschlagen haben. So, das ist die erste Aufgabe, weil das langfristige Ziel, ja, Pokal ist cool, ist auch wichtig und es ist auch für uns und die Präsenz wichtig und es ist auch finanziell eine wichtige Säule, aber unser langfristiges oder spontanes, jetzt mal kurzfristiges Ziel bis Sommer ist Aufstieg. Und das beginnt mit Union. Auch wenn danach dieses Highlight kommt, Union ist die erste Aufgabe. Also sehe ich das als erste Aufgabe jetzt für diese Woche in die Köpfe zu kriegen, erst Union. Und dann fangen wir ab Sonntag an, uns Gedanken über dieses Pokalspiel so richtig zu machen, richtig intensiv. Und ich glaube, auch dann ist es gar nicht so wichtig. Viele von denen haben in Pauli gespielt damals. Die wissen, was diese Atmosphäre mit einem machen kann. Ich glaube, wichtiger ist es für die jungen Spieler weiterhin zu sagen, ich bin da und ich strahle Ruhe aus und heute kann hier nichts passieren. Also auch in der Hinsicht erstmal meine Aufgaben zu machen. Natürlich, wenn jemand zu mir kommt und Fragen hat, wie ich mich auf das Spiel vorbereite oder wie ich damit umgehe oder was das mental mit mir macht, helfe ich gerne. Aber ich glaube, ich würde auch mehr Unruhe in eine Spielerin reinbringen, wenn ich zu ihr hingehe und sage, hey, was macht das mit dir? Brauchst du Hilfe? So, und es war, glaube ich, schon immer mein Rezept, eher zu sagen, ich bin hier, ihr könnt immer zu mir kommen, ihr könnt immer mit mir reden. Und egal, was da vorne passiert, dann räume ich hinten auf.
Kriegst du das als Rückmeldung auch, ja, entweder direkt gesagt oder spürst du das, dass das auch viele genau so annehmen? Also das ist ja eine Unterstützung, die man manchmal auch gar nicht dann verbal äußert, aber man hat das Gefühl, genau so wie du es jetzt beschreibst, nehmen das halt aber auch viele an und dadurch helfe ich ihnen.
Ja, also zu Spielerinnen, mit denen ich sage mal, du hast ja immer erstmal eine gesunde Skepsis neuen Spielern gegenüber und wie geht sie mit mir um oder wie verhält sie sich auf dem Platz, wie ist das alles? Aber du wirst irgendwann eingespielter und dieses Vertrauen wächst. Also du hast ja auch nicht zu jedem Menschen sofort ein Vertrauen. Und das merke ich auf jeden Fall, dass die Spielerinnen mir in der Hinsicht echt vertrauen. Dass sie auch, es gibt auch die eine oder andere, die das klar äußert und sagt, ich bin froh, dass du neben mir spielst, weil ich dadurch einfach weiß, dass heute definitiv nichts passieren kann. Und es gibt einem selber auch ein gutes Gefühl.
Und dann kommt selber der Spaß an diesen Spielen. Der steht für dich dann jetzt auch im Vordergrund neben den ganzen Zielen, die man hat, auch genießen.
Tatsächlich mehr das Genießen. Also ich habe mir nach dem letzten Kreuzbandriss das Versprechen gegeben, dass jeden Moment, den ich jetzt noch erleben darf, ich einfach nur noch genieße. So, ich weiß mit 33 Jahren, was meine Stärken sind, was meine Schwächen sind, was ich kann, welche Pässe ich spielen sollte. Ja, ich spiele auch. Weiß, immer mal wieder ein Ball, wo jeder mit den Augen dreht, so, kommt auch vor. Aber ich glaube, dass ich mit meinem Alter auch eine andere innere Ruhe habe als jemand, der das alles noch erreichen möchte. Und weil ich eben auch schon dort oben war, so, kann ich anders in die Situation reingehen oder in das Ganze mit einer anderen Ausstrahlung. Und diese Sicherheit versuche ich mir immer selber zu geben, den anderen zu geben und dann aber auch zu sagen, okay, das Wichtigste ist, du hast als Kind angefangen wegen dem Spaß. Und jetzt bringst du es zu Ende mit Spaß.
Sehr gut. Besser kann man diese Folge, glaube ich, auch nicht schließen mit den Sätzen. Vielen Dank, Lubina, für diese Reise durch deine Karriere. Und vielen Dank für die Eindrücke, die du auch hier eindrucksvoll geschildert hast. Ich glaube, alle sind können mitfühlen, was du auch bei den Spielen fühlen wirst. Und vielen Dank für diese Zeit.
Danke für die Einladung.
Ja, definitiv. Vielen Dank für deine große Offenheit. Und ja, uns bleibt vielleicht zum Abschluss auch noch einmal der Hinweis dann natürlich. Also klar, zuerst einmal Union Berlin schlagen, aber dann kommenden Mittwoch, 12. Februar. Tickets gibt's ab 12 Euro. 12.000 sind schon dabei. Also da kann noch ein bisschen was dazukommen. Ihr habt Möglichkeit, über hsv.de natürlich Tickets zu erwerben und macht das. Also wir sind alle heiß drauf und wollen euch natürlich bestmöglich unterstützen bei diesem Spiel. Damit es, wie Hotte ja auch gesagt hat, nochmal weitergeht zum nächsten Highlight.
Es wird vor allem historisch. Das muss man sagen. Das erste Mal hier im Volksparkstadion, nicht nur für dich, sondern für alle. Genau. Und wer da eigentlich nicht dabei ist, der hat es auch dann verpennt.
Vielleicht könnte man auch noch sagen, dass ja andere große nordische Vereine aktuell die Zuschauerrekordzahlen halten im Frauenfußballbereich und das der HSV ja vielleicht auch einfach hingeht und sagt, hey, das können wir uns nicht wegnehmen lassen, ne?
Definitiv.
Das auch das ist nochmal eine Message, ja. Definitiv unterstreichen wir so.
Sehr gut. Dann hoffen wir, dass wir das auch noch erreichen und da auch den Rekord vielleicht setzen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für den Besuch und dann bis zum nächsten Mal.
Jo, der HSV.
Pur, der HSV. Der HSV-Podcast.